Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich und wir sind schon bei Ausgabe 83 angelangt. Und es ist tatsächlich auch sowas wie unser einjähriges Jubiläum. Kaum zu glauben, wie schnell so ein Jahr vergeht. Jede Menge Podcasts sind ins Land gezogen und heute widmen wir uns dann, ja, würde ich mal sagen, einem der größten In-Ring-Performer aller Zeiten. Das ist nämlich Kurt Angle. Bei Raw After Mania ist er als General Manager von Raw angekündigt worden und ist jetzt wieder aktiv im WWE-Programm zurück. Aber wir alle wollen ihn natürlich auch wieder im Ring sehen und ich bin mir da sicher, da wird es auch noch zu dem ein oder anderen Match kommen. Also spätestens nächstes Jahr hoffe ich, dass wir da noch das ein oder andere Dream-Match von ihm sehen werden. Aber mal schauen. Also wir werfen heute einen Blick zurück auf die Karriere des ehemaligen Olympiasiegers und auch so ein bisschen über sein aktuelles Tätigkeitsfeld bei Raw und natürlich auch, gegen wen wir ihn da in Zukunft sehen werden. Ich bin wie immer nicht allein. Bei mir ist zum einen der David von MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Und in der anderen Leitung, da ist der Christian Dürre von Computec. Moin.
Servus aus Nürnberg.
Eben jener Mann, der bei WrestleMania war.
Genau das, ja. So sieht's aus, aber jetzt... Christian, bist du eigentlich schon auf Entzug, so Wrestling-Live-Entzug, oder geht's noch?
Es geht noch. Als ich wiederkam, war erstmal viel auf der Arbeit zu tun und dann hatte ich jetzt noch eine Woche Urlaub, wo mein Patenkind getauft wurde und hatte dann das ganze Familiengedöns da an der Backe. Von daher, es geht noch. Gestern habe ich dann ganz, ganz viel Kurt Angle geguckt, um mich hier auf den Podcast vorzubereiten. Von daher... Passt schon
alles.
Ich glaube, nächste Woche ist NEW Extreme, bla. Da werde ich wahrscheinlich auch mal hingehen. Von daher passt.
Ja, nächste Woche ist ohnehin so, was deutsches Wrestling angeht, unheimlich viel, habe ich das Gefühl. Da ist ja auch, ich glaube, GWF veranstaltet auch und wie heißt es? WXW natürlich auch. WXW hat nächstes Wochenende ja die Axel Dieter Junior Abschiedsshow in der Oberhausener Steffi. Da werden wir auch sein und haben da übrigens passend auch Interviews. Also dann nicht nur mit Absolut Andy und Bad Bones John Klinger. Die beiden haben wir dann nochmal vor der Flinte und wir bekommen auch Axel Dieter Junior, so wie es aussieht, nochmal vor die Kamera. Vor allem, ich hoffe, dass er da auch so ein paar schöne Worte an die Fans da draußen richten wird. Und da auf jeden Fall an die Hörer da draußen, da auf jeden Fall bei uns auf Facebook nachschauen, weil da werden wir auf jeden Fall ein paar Videos veröffentlichen. Chris, du wolltest was sagen.
Ja, dieses GSW-Ding hier, Catch und Kultur, ist auch irgendwann noch, ne?
Ach stimmt, GSW, das war's, ja.
Ist das dieses oder nächstes Wochenende? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, das ist auch nächste Woche. Ich glaube, das ist am 29. Okay. Deswegen, da gab es ja so Booking-Probleme so ein bisschen.
Ja, ich habe das halt gelesen und dachte mir, ach, so ein Quatsch, das nehme ich gar nicht wahr.
Aber so vom Talent her klang das jetzt gar nicht so schlecht,
ja,
muss ich sagen. Also die haben jetzt ein paar Leute da angekündigt. Mal schauen, wie das wird.
Ja, es ist aber halt so ein Vanity-Project. Von daher, ja. mehr sage ich da besser gar nicht zu.
Ja, also
ich habe die GSW damals geliebt, aber was da dann hinterher draus gemacht wurde von gewissen Leuten, muss man nicht weiter kommentieren.
Ja, es fühlt sich jetzt inzwischen so ein bisschen wie die ECW an. Das holt man nochmal aus der Mottenschublade hervor und guckt da mal, was draus wird. Also ich war halt, also wer GF der Talk zuletzt gehört hat mit Tassilo Jung und auch das Interview mit Ingo Vollenberg, es klingt halt manches schon ein bisschen merkwürdig. Ich gönne dem Ingo das, dass er da jetzt zumindest mit den Events da Erfolg hat. Das Magazin, was er da als Prototyp rausgebracht hat, sah halt leider extrem mies aus, muss ich leider so in aller Deutlichkeit sagen. Hat er ja auch selber zugegeben, dass das nicht so geworden ist, wie er sich das vorgestellt hat. Mal schauen, wie dieses Wrestling-Festival, was sie dann ja auch auf die Beine stellen wollen, wie das funktioniert. Ich glaube, Schaden tut es im deutschen Wrestling nicht. Und da einfach mal weitersehen. Auf jeden Fall nächstes Wochenende jede Menge deutsches Wrestling, also schaut da einfach mal in eure Umgebung, was da so abgeht. Apropos abgeht, was für ein Übergang. Nein, ihr habt natürlich mal wieder fröhlich Fragen eingeschickt. Ihr wisst, Fragen schickt ihr an fragen@headlock.de, ansonsten Facebook, Twitter, YouTube, also bei YouTube inzwischen auch sehr viele Mails, die da reintrudeln, beziehungsweise Kommentare, wo Fragen gestellt werden. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann könnt ihr es auch natürlich auf mehrere Art und Weisen tun. Das geht zum einen einfach, teilt unsere Beiträge auf Facebook, Twitter oder auch über YouTube oder wie auch immer. Sagt euren Freunden Bescheid, dass es uns gibt. Und was ihr auch noch machen könnt, da habe ich die letzten Wochen, war ich so ein bisschen schludrig damit, ihr könnt natürlich auch unseren Podcast zum Beispiel bei iTunes bewerten. Das sorgt dafür, dass wir bei iTunes besser gesehen werden und jede hoffentlich positive Bewertung bringt uns da auch ein bisschen weiter. Ansonsten findet ihr bei headlock.de auch noch eine Support-Seite, wo ihr uns was in die Portokasse schmeißen könnt. Auch da sind wir sehr dankbar für. Und ich würde sagen, dann legen wir einfach mal los mit den Fragen. Und da hat wieder einmal der Kollege Hammerhorst via YouTube ein paar Fragen eingeschickt. Und zwar, erste Frage: Welche Feiertags-Specials, also zum Beispiel Weihnachts-Raw oder Smackdown, Halloween und so weiter, findet ihr am besten und was haltet ihr generell davon? So, David, hau rein.
Kurz und knapp, ich finde das immer schrecklich. Also ich kann mich an kein Feiertags-Special erinnern, was ich als Zuschauer cool fand. Liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach dann den Humor blöd finde, weil das meistens dann ja wirklich Kindergarten-Humor ist, gerade bei den Weihnachtssachen und wenn dann Santa Claus rauskommt. Oder einzig Lustige da war noch einmal, als es dann bei War mal ein Backstage-Segment gab bei einer Weihnachtsfolge, wo dann das Buffet quasi genommen wurde und dann gab es halt eine Essensschlacht. Das ging noch irgendwo, aber generell finde ich halt, ja, so Thanksgiving, Halloween und Weihnachten, das ist so, das muss ich nicht haben beim Wrestling. Also ich brauche das einfach nicht.
Chris, bei dir?
Ja, ich glaube, du solltest aufhören, uns zusammen einen Podcast zu stecken, weil ich wieder David nur zustimmen kann. Ich finde das auch immer ganz, ganz schlimm.
Ja, aber mir geht's genauso. Also ich finde auch, das ist, für mich fühlen sich diese Ausgaben immer so wie so Platzhalter-Episoden an, weißt du? Also da passiert nichts Weltbewegendes, dann irgendwelche Fäden werden dann im Zweifelsfall durch irgendwelche Halloween, Nightmare on Elm Street, Streetfights, weiß ich nicht, Santa Claus Streetfights oder sonst irgendwas so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Mir gibt das auch überhaupt nichts. Und ich finde auch, dass es zeigt auch für mich persönlich, dass man darf ruhig Weihnachten und Halloween und Thanksgiving und so ruhig mal in einem kleinen Segment aufgreifen, das finde ich okay. Aber eine ganze Show quasi unter dieses Motto zu setzen, finde ich immer extrem anstrengend und fühlt sich für mich auch immer als Zuschauer so an, als ob einem gerade nichts anderes einfallen würde. Weißt du, das sind so feste Punkte im Jahr. Ach ja, da ist ja hier, das ist die Ausgabe kurz vor Weihnachten, machen wir Santa Claus. Und
ja, vor allen Dingen, das Schlimme ist ja dabei eigentlich auch noch, dass diese Shows eigentlich einen auch rausreißen, weil Fäden werden da eigentlich nicht weiterentwickelt oder so, sondern es ist eigentlich eine alleinstehende Show meistens. Oder genau. Du denkst, okay, das hat mich jetzt null weitergebracht, was die Storyline angeht oder sonst was. Deswegen brauchst du die, wenn eine Special-Sendung ist, eigentlich die gar nicht gucken, weil es dann eigentlich nur um dieses Special dann geht und das im Fokus ist.
Das meine ich ja, die verlieren halt einfach an Bedeutung und es bringt die Fäden nicht weiter, es bringt auch die Stars nicht weiter, ganz im Gegenteil. Gab es nicht letztes Jahr irgendwie so Bray Wyatt gegen Dean Ambrose in so einem komischen Weihnachts-Streetfight? Ich erinnere mich da an so komische Sachen und das wirkt halt immer extrem albern und macht für mich halt den Aufbau, den sämtlichen Aufbau von diesen Fäden und gerade den harten Rivalität macht es halt eben für mich kaputt und ich brauche die auch nicht. Also ich glaube, da sind wir uns irgendwie alle drei einig.
Ja, aber ich glaube, die Amis stehen schwer drauf, oder?
Das glaube ich halt auch. Ich glaube auch, dass man das eher für das lokale Publikum macht, als jetzt auch für den Hardcore-Fan, wo ich jetzt uns mal zuzählen würde. Ich glaube, das ist halt eben so für den Mainstream, ist das halt so, dass man sagt, ja, das ist lustig in dem Sinne. Ne, dann, der dann da vorbeischalten, irgendwie da hängen bleibt, der amüsiert sich darüber.
Aber da sind die Amis glaube ich, ein bisschen komisch. Also ich finde es halt, also ich muss halt nicht lachen, wenn jetzt ein Hornswoggle rauskommt und ein Great Kali und beide als Elfen angezogen sind und die Amis so, ey, voll cool. Ist nicht meine Sache.
Nee, meins auch nicht. Ich meine, das hat sich ja auch so ein bisschen verändert. Ne? Ich erinnere mich auch noch so an Zeiten, wo dann, es gab ja auch mal böse Weihnachtsmänner, also da steckt ja dann, wer steckt denn da nochmal drunter? Ich glaube, das war doch hier, Balls Mahoney steckte doch da irgendwie mal unter einem bösen Weihnachtsmann als Santa Claus. Und es gab doch auch mal Szenen, wo Steve Austin den Weihnachtsmann mit einem Stunner weggehauen hat. Also, wie gesagt, so als Segment finde ich das noch ganz lustig, wenn das irgendwie den Charakter unterstreicht, aber eine ganze Show unter einem bestimmten Feiertagsmotto, glaube ich, muss ich nicht haben, aber auch da, ne, die werden sich schon denken können, warum sie es machen und insofern ist es dann halt so. Dann aber der gute Hammerhorst hat noch ein paar mehr Fragen eingeschickt, die dann auch ein bisschen, wo wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr drüber diskutieren können. Und zwar, nächste Frage ist, wer denkt ihr wird der nächste SmackDown World Champion und wen erhofft ihr euch? So, diese Woche gab es ja den großen Aufschrei mit Jinder Mahal, dazu kommen wir gleich. Aber dann vielleicht fragen wir einfach mal so, wen erhofft ihr euch als nächsten SmackDown World Champion? Chris.
Boah, momentan. Wir sind
seine Meinung.
Momentan eigentlich wieder AJ Styles, weil der das Ding halt tragen kann. Die anderen brauchen Aufbau und einen Orton will man sowieso nicht als Champion sehen, glaube ich. Erstmal Styles und dann bitte endlich mal irgendwas mit Sami Zayn machen. Der hängt halt irgendwie so seit anderthalb Jahren in der Luft.
Ja, da, auf den kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Da kam von Tobias noch eine Frage. David, wie siehst du das? Aktuelle Lage des Champion-Titels.
Das macht mir echt Sorgen. Alles, was Chris sagt. Ja, ist so.
Das wird ein kurzer 1 Podcast 1, heute.
Ohne Scheiß. Genau denselben Gedanken hatte ich auch.
Ja, also man muss ja natürlich sagen, so nach dem Shake-Up ist jetzt SmackDown natürlich auch so ein bisschen eingedampft, finde ich. Also klar, jemand wie Kevin Owens wäre halt noch ein Kandidat, aber der hat jetzt gerade den US-Title, ist damit ja erstmal gut, gut belegt.
Und der Sammy soll den Zane angeblich auch lange halten, ne?
Ja, habe ich also jetzt auch gelesen. Genau, ja. Also Sami Zayn ist aktuell eigentlich nicht in den Regionen, dass er da irgendwie großartig mitmischen kann. Ich kann mir langfristig jemanden wie Baron Corbin vorstellen, einfach weil ich das Gefühl habe, dass man auf den große Stücke setzt und dass ich auch finde, dass er sich halt eben auch macht.
Aber der ist doch ansonsten noch lange nicht so weit. Also der braucht noch locker ein Jahr, mindestens.
Ich habe ja auch gesagt, auf lange Sicht. Ich glaube nicht, dass es ein Jahr dauert. Ich glaube, dass der Ende des Jahres seinen ersten großen Title-Shot bei einem Pay-Per-View bekommt. Das ist mein Tipp. Aber ansonsten, wen hast du denn dann noch? Ne? Also klar, AJ Styles. Halt. Ja, genau, aber den musst du auch
erstmal aufbauen. Das ist halt das, bei SmackDown ist einfach, da sind einfach Leute reingekommen, die du jetzt erstmal wieder aufbauen musst. Genauso Sami Zayn und Co. Und der Einzige, der halt wirklich das Ding auch tragen kann und auch vor allen Dingen auch gut tragen kann, ist halt AJ Styles, sind wir ehrlich.
Ja, also das sehe ich halt eben auch so. Aktuell bleibt eigentlich nur AJ Styles übrig und natürlich, wenn er dann irgendwann wieder aus der TV-Pause zurückkommt, natürlich ein John Cena. Aber alle anderen. Und damit kommen wir eigentlich auch schon gleich zur nächsten Frage vom Hammer Horse, nämlich wie war eure Reaktion auf den Gewinn von Jinder Mahal im Number One Contenders Match? Weil dann kommt nämlich genau sowas dabei raus. Ich finde das nicht grundsätzlich schlimm, dass jetzt Jinder Mahal Number One Champion ist, aber du haust einfach jemanden von 0 auf 100 einfach in World Title Regionen, der halt eben zuvor, sind wir ehrlich, eigentlich ein besserer Jobber war. Also Jinder Mahal hat auch seit seinem Comeback nichts mehr gerissen und jetzt auf einmal, ja, ist er Number One Contender und tritt bei Backlash gegen Randy Orton an. Also das fühlt sich halt schon ein bisschen merkwürdig an und das Internet ist ja auch gespalten, wenn man sich das mal anhört. Die einen sagen halt, ja, total super, endlich mal was Unerwartetes und auch diese Kombination mit den Bollywood Boys, also den Singh Brothers, wie sie jetzt hier heißen, das könnte ja vielleicht ganz interessant werden und wir haben mal wieder einen bösen Ausländer und so, das ist ja auch, das ist halt so Standard eigentlich auch, wenn man sich das mal überlegt. Und die anderen sagen halt eben, boah, nee, Jinder Mahal kriegt seit 5 Jahren nur auf die Fresse, wie soll ich den denn ernst nehmen? Also ich war überrascht, aber ich bin auch ein bisschen neugierig, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Wie sieht es bei euch aus, David?
Ich hasse böse Ausländer. Das jetzt nicht falsch verstehen.
Ich wüsste, dass das gut ankommt. Da mache ich ein Meme draus. So ein Plakat für Facebook. So, nein, also, ich hasse böse Ausländer,
ich
David.
Ich hasse das bei WWE. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, ich kenne keinen einzigen Wrestler, der das Gimmick hatte eines bösen Ausländers halt, also war ja immer, oder sagen wir eher als böser Amerika-Hasser,
ja,
der erfolgreich war auf lange Sicht. Das war immer nur ein Push und das war es dann. Egal wer es war, es war immer dieser Push und dann dieses der große Kampf kurz in der Region und dann nach 2-3 Monaten wieder weg. Bei Jinder Mahal, okay, ich hasse halt dieses Stereotypische. Ich kann halt nicht verstehen, warum man in Amerika es nicht hinkriegt, dass jemand, der halt nicht aus Amerika kommt und halt ja, aus anderen Räumen, dass der immer so dargestellt wird. Also mich persönlich ist wahrscheinlich auch, die Amis finden das wahrscheinlich ganz toll, aber mir geht das eher auf den Sack und ich finde das so derbe rassistisch und nervig, dass sie es halt nicht mal andersrum machen, dass derjenige nicht mal als Face dargestellt wird. Generell, was den Push von Jinder Mahal angeht, ist einfach mein Problem, was ich damit habe. Nicht, dass er den Push bekommen hat, sondern einfach, wie? Weil er hatte jetzt halt vorher, in den letzten Jahren halt wirklich nur Jobber-Matches, wenn überhaupt. Dann hatte der jetzt zuletzt in der Undercard halt Matches, wo wir halt schon in unserem Chat ja schon schrieben, okay, der hat gerade eigentlich den Push seines Lebens bei der WWE, die beste Zeit und plötzlich dann Titel. Also anstatt, dass irgendwie Midcard mal zwischendrin kommt oder so, direkt der Mega-Push. Und ja, das wird ihnen aber auch nicht wirklich helfen, weil das Publikum hat ja gar keine Zeit, ihn als ernsten Uppercarter zu sehen oder sich mit dem Charakter richtig zu befassen, weil er ja vorher einfach nur diese 0-15-Matches hatte.
Chris, wie siehst du das? Wie war deine Reaktion auf den Gewinn von Jinder Mahal?
Ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Also meine Reaktion war erst hysterisches Lachen. Und dann irgendwann dachte ich mir, ach komm, leckt mich doch, ihr meint das wirklich ernst. Das ist halt einfach wieder unfassbarer Bullshit. Ich stimme David dazu, der böse Ausländer hat halt längst seinen Zenit überschritten in der WWE. Und wenn das schon einer machen muss, dann halt Rusev, der auch das Talent und die Ausstrahlung hat und nicht der Steroid-Jinder, der halt wirklich, wirklich schlimm ist. Also das ist halt wirklich so jemand, den kann ich nicht angucken. Und ja, ich hoffe, das Match wird einfach nur sehr kurz, RKO out of nowhere, fertig ist. Am besten noch in den Opener packen und dann Styles und Owens den Mainer machen lassen. Das wird dann wenigstens noch ein gutes Match. Das ist jetzt halt, sie haben sich so eine Sackgasse gebuckt mit diesem Shake-up. Sie brauchen eine Übergangsfehde jetzt für den Champion, weil er ihn nicht sofort verlieren soll. Sonst ist Randy Orton wahrscheinlich auch wieder bockig. Aber wen wollen sie dann nehmen? Owens fällt momentan raus, Styles wollen sie nicht verschießen, deshalb stecken sie ihn jetzt erstmal in die Fehde mit Owens. Zayn ist nicht aufgebaut, Nakamura ist nicht aufgebaut, wäre auch noch zu früh dieses Aufeinandertreffen. Haben sie keinen, da müssen sie irgendwie so ein Bullshit machen. Bei Raw sind Leute, die ein bisschen besser aufgebaut sind, vor allem auch diese Fehde mit Bray Wyatt fällt ja sowieso jetzt einfach weg. Da kommt noch dieses seltsame House of Horrors Match jetzt, was wahrscheinlich totaler Crap wird einfach.
Das wird super Trash, wird das,
Ja,
hallo?
und dann haben sie bei Raw zwar aufgebaut, Leute, aber das ist so dumm durcheinander gewürfelt, dass ich echt keinen Bock habe, mir die Matches zwischen denen anzugucken, ey. Dean Lazy Ambrose und Bray Wyatt und so. Boah! Ja?
Ja.
Das ist ja schlimm. Da kann ja gar nichts zusammenlaufen. Und dann noch diese unkreativen Schreiber da im Hintergrund bei Raw. Boah! Da schüttelt's mich. Also bei SmackDown ist wenigstens wird das In-Ring-Produkt gut sein. Und da hoffe ich jetzt einfach, dass die Schreiber und das Kreativteam was schaffen, Leute aufzubauen, dass es läuft. Denn dann könnte SmackDown echt geil werden. Aber Raw ist Kacke. Also da bin ich überhaupt nicht optimistisch jetzt. Und dann dieser Gender-Push, weil es irgendwie sein muss, dass sie da irgendeinen Gegner vor Ort haben. Boah, ist es lächerlich und lahm. Und dann, oh, wir haben ja noch zwei Ausländer, die aus dem gleichen Land kommen. Ja, dann stecken wir sie zusammen. Dann wirkt der nämlich
Durchatmen,
gefährlich,
durchatmen.
wenn er irgendwelche Siege abstaubt. Boah, ist das schlimm.
So, wir unterbrechen diesen Podcast-Kurs, damit sich Chris einen Kamillentee machen
Ich
kann.
habe hier einen Tee stehen.
Jetzt hörst
Der ist
du
aber
mit
noch
dir so
zu
eine Tüte die
heiß.
ganze Zeit einatmen.
Ja, genau. Ja, also ich bin auch sehr gespannt, wie das bei Raw jetzt am Ende laufen wird. Also ich finde auch gerade diese Fehde von Randy Orton und Bray Wyatt, die sie jetzt einfach so ins Nichts laufen lassen. So, ach ja, übrigens, ach, ja, ihr habt ja noch ein Match angesetzt. Ja, Shake-Up, komm, dann, es wird auch kein Titelmatch werden übrigens, aber ihr trifft trotzdem einfach mal in so einem
So
komischen House
sinnlos.
of Horrors Match. Ja, es fühlt sich einfach so an, als ob da, man hat halt nicht weiter gedacht als bis zum House of Horrors Match und dann, ja, komm, dann schieben wir einfach mal den Bray Wyatt rüber, dann schauen wir mal, was wir da mit ihm machen. Gleich ist halt eben bei SmackDown. Ich glaube, dass bei SmackDown hat man eben aufgrund auch der Kürze der Show und eigentlich hat man ja genug Talent, sind wir ehrlich. Also bei beiden Shows hat man genug Talent. Bei SmackDown schafft man es aber einfach aufgrund der Kürze der Shows wahrscheinlich besser, die Leute schneller aufzubauen. Davon gehe ich einfach mal aus. Und bei Raw muss man jetzt einfach mal abwarten, wie das funktioniert. Wir haben ja trotz alledem halt auch richtig starke Wrestler, die da noch immer sind. Ne? Also, wir müssen uns ja nichts vormachen. Klar, so ein Dean Ambrose hat uns zuletzt alle nicht überzeugt, da haben wir schon tausendmal drüber gesprochen. Aber wir haben auch jetzt zum Beispiel wieder einen Finn Balor zurück, der ja dann mit Bray Wyatt fehlen wird. Wir haben
Der
noch
im
einen Seth
Übrigen
Rollins.
von Jinder richtig auf die Fresse bekommen hat, was eigentlich noch überraschender ist, dass er trotzdem den Push bekommen hat.
Das stimmt auf jeden Fall. Also, ich habe auch gedacht, dass Jinder jetzt erstmal irgendwo im Doghouse in Anführungsstrichen landet. Ist nicht so gekommen. Ne?
Du meinst, er hätte droppen müssen beim Match?
Ja.
Das wäre ja eine
Ja.
Bestrafung für ihn gewesen.
Das stimmt
Hat er
eigentlich.
noch nie erlebt in seinem Leben.
Das stimmt, ja, aber ich. Wie gesagt, es ist bei Raw ist es halt momentan, da muss man einfach sehen, wie sich die Sache entwickelt. Also generell, das Einzige, was sie aktuell bei Raw richtig machen, da kommen wir auch gleich noch zu, ist Braun Strowman. Da muss man sich nichts vormachen. Das schaffen sie wieder gut. Zumindest bis zum nächsten Pay-Per-View, bis er sich dann für Roman
Sag es
Reigns oder so
nicht, ah,
hinlegt.
jetzt hat
Ja.
es gesagt.
Das tut mir leid, aber es ist doch so. Worauf ich noch ganz kurz eingehen möchte, was David gerade eben gesagt hat, hier von wegen Rassismus und sowas. Mich hat es ja auch schon wieder aufgeregt, dass man dann, was macht man bei Raw? Du holst Apollo Crews rüber und was machst du? Du steckst ihn natürlich zusammen mit Titus O'Neil in irgendeine Gruppierung. So.
Ja, ich
Hey, wir
finde das
tun
so
die.
furchtbar ohne
Schlimm.
Scheiß.
Wir packen in der einen Show packen wir die Inder zusammen, in der anderen packen wir die Farbigen zusammen und wenn jetzt demnächst die Chinesen fit sind, dann machen wir auch noch ein China-Stable dazu, weißt du
Was
so.
ich dann halt nicht peile, ich meine, ich war noch nie in den USA. Ist das in den USA echt so, dass sie alle so denken? Weil ich peile das null. Also ich kann das auch, als Zuschauer würde mich das total stören. Also in der Halle halt oder in diesem Land halt, würde ich auch irgendwann mal sagen, hör doch mal auf damit.
Also du kannst den Leuten nur vor den Kopf gucken, aber wenn du in den USA bist, du triffst auf sehr viele Klischees, sagen wir es mal so.
Ja.
Ja, also ich glaube, Da ist das wirklich so ein bisschen begrenztes Denken oft, was der Rassismus angeht, dass die gar nicht überhaupt mitkriegen, dass das eigentlich rassistisch ist, was sie da machen. Und diese Titus-Sache da
Ja.
mit Apollo, das ist halt auch keiner von dem Apollo Crews was lernen kann. Titus O'Neill ist halt
Nee.
die menschgewordene Langeweile. Das ist,
Ja,
boah.
ich sag mal so, also Kai würde zumindest sagen, er könnte von ihm lernen, wie man seinen Sohnemann küsst, aber das war's auch schon.
Ja, also, aber das fühlt sich halt alles ein bisschen merkwürdig an. Man merkt einfach, dass WWE aktuell wieder in so einer Übergangsphase ist. Das sieht man jetzt auch dem nächsten Pay-Per-View Payback an, finde ich, der ja irgendwie so ein ganz merkwürdiger Raw-Smackdown-Hybrid-Event irgendwie jetzt geworden ist. Und das fühlt sich irgendwie, weiß ich nicht, also fühlt sich halt einfach wie eine Übergangsphase an. Jinder Mahal, ich glaube, dass man da durchaus sich gedacht hat, man holt jetzt was dabei raus, aber es gibt ja auch schon dann irgendwie Gerüchte, dass es heißt, so ja, eigentlich hätte dieser Push Rusev gegolten und man hat dann eben einfach den nächstbesten, Anführungsstrichen, Ausländer,
Also
obwohl der Jinder Mahal Kanadier ist.
das,
Das
was
muss man
ich
sich auch mal
gelesen habe,
wegtun.
ist, dass die das eigentlich machen für den indischen Markt und den arabischen Markt.
Genau,
Das
das ist dann die
WWE,
logische Konsequenz
genau,
daraus,
die
ja.
WWE möchte da expandieren und deshalb haben sie gedacht, okay, nehmen wir halt einen aus der Region oder der so optisch aussieht und packen wir den in dieses 0815-Gimmick in der Hoffnung, dass dadurch sich jemand mit identifiziert, wobei ich eigentlich dann als Inder oder Araber irgendwie noch angepisster wäre, muss ich zugeben, weil das
Ja,
geht halt gar nicht. Und das ist
aber ich
so
glaube, so im
sinnfrei.
Mindset von Vince zeigt er den Jinder Mahal auf dem TV und die Araber strecken ihre Gewehre in die Luft und verbrennen die amerikanische Flagge und rufen: Ja, der ist genauso wie wir. Das ist
Genau.
halt, glaube ich, so die Denke von Vince McMahon.
Wir hassen alle Amerika.
Ja, alle,
Ja.
ausnahmslos. Das sind alles böse Menschen. Deshalb sind Ausländer auch immer böse in der WWE.
Das
Ja,
stimmt. Es ist ein merkwürdiger Move auf jeden Fall. Tobias hat uns darauf auch angesprochen und meinte, ist das alles nur ein riesiger Troll-Move von WWE den Fans gegenüber? So,
Ne, WWE
ja.
trollt nicht. WWE ist
Nee,
einfach,
WWE.
die denken ans Marketing, an Kohle und da. Das Problem ist, manchmal bei der WWE habe ich halt das Gefühl, das Marketing steht vor dem Booking. Also die setzen erstmal irgendwas Marketingmäßiges fest und versuchen es dann umzusetzen, aber ohne große Vorlaufzeit oder sonst was, sondern so, jetzt setz mal um. Und dadurch hast du dann halt oft bei manchen Sachen halt echt die Brüche oder merkst, ja, da war jetzt gar keine Vorgeschichte, das macht gar keinen Sinn und Co. Auch wenn sie halt bemerken, von wegen, ey, Merchant, das eine funktioniert total, dann schlachten die das aus bis zum geht nicht mehr, ohne dran zu denken, mal da irgendwie Variationen reinzubringen oder so. Sondern manchmal ist halt das Geschäftliche klar über dem Wrestlerischen.
Da haben wir tatsächlich mal was gefunden, wo ich dir nicht komplett zustimme. Also
Jawohl.
Marketing for Booking gehe ich komplett konform mit dir. Aber dass die nicht trollen, halte ich für ein Gerücht. Also die Nummer 30 beim Rumble, das war halt schon ein ganz harter Troll von
Ach so,
WWE.
nee, nee, also, nein, das schon, aber ich meine es halt, wenn es um große Matches angeht und um Titel und so, also dass die da halt nicht trollen. Also, weil, wenn die halt sowas wie beim Rumble machen mit der Nummer, das ist ja eine Kleinigkeit, in Anführungszeichen, irgendwo. Das ist dann schon Mittelfinger Richtung der Internetfans, aber die WWE würde halt niemals ein Titelmatch ansetzen, nur um die Fans zu trollen. So rum meinte ich das.
Ja, das glaube ich halt auch
Ja,
nicht,
okay.
ehrlich gesagt.
Okay, wenn du es so sagst,
Sind wir
dann
doch wieder
stimme ich
einer
dir doch
Meinung.
wieder zu. Ja.
Jawohl.
Ja, verdammt. Dann lass uns mal weitergehen hier beim aktuellen Geschehen. Der Tobias fragt mich noch, Thema Sami Zayn. Jetzt musste er schon 2000 Ausgaben von SmackDown in Folge den Pin fressen. Meint ihr, dass man so wenig oder dass man ähnlich wenig für ihn geplant hat, wie es schon bei Raw der Fall war? Eigentlich bräuchte er ein paar Siege. Also, ja, auch da, also ich habe das Gefühl, dass man derzeit noch keinen rechten Plan hat, was man mit Sami Zayn anstellen muss und dass man eben in so einer Übergangsphase ist. Man ist aktuell einfach nach dem Shake-up und nach diesen ganzen Wechseln in so eine Art schwarzem Loch und da müssen sich erstmal die Fäden langsam wieder finden. Und Sami Zayn schmeißt du einfach mal in den Three-Way, hast jemanden, den das Publikum anfeuert und der ein gutes Match rausziehen kann und ob der dann im Endeffekt gewinnt oder verliert, das spielt dann nicht mehr so die Rolle, glaube ich. Ich glaube, so ist zumindest die Denke. Also für mich persönlich spielt es keine große Rolle, weil ich Sami Zayn immer gerne sehe und ja,
Frag mal
wie es
den
jetzt dann
Chris. Ich bin
weitergeht.
da voll gespannt, was Chris sagt, weil ich glaube, da bin ich anderer Meinung als er.
Okay.
Okay. Ja, Chris, hau rein.
Ich glaube, Sami Zayn, mit dem. Sie planen immer mal wieder was, aber das sind nur so Übergangsdinger, wo auch er meistens sich hinlegen muss. Weil er hat halt so ein Problem, was Ziggler lange Zeit hatte, was Dillinger bei NXT hatte und was auch Daniel Bryan anfangs in der WWE hatte. Sie sind halt grundover. Und kriegen mit jedem ein vernünftiges Match hin und können gut verkaufen. Und deshalb sind das immer so die Leute gewesen, die genommen wurden, um eben andere weiter aufzubauen. Und sie selbst bleiben so ein bisschen auf der Strecke. Ich würde mir wünschen, dass sie mehr mit ihm machen, denn sie geben ihm ja auch immer wieder Backstage-Skits, wo er ein bisschen mehr Charakter zeigen kann, als es noch ganz zu Anfang war bei Raw und so. Aber ja, ich habe da so ein bisschen Angst, dass sie ihn verheizen und er so ein ewiger Mid-Kader wird wie Ziggler, wo dann hinterher einfach auch die Luft raus ist, weil einfach nie dieser Sieg gegeben wird, den so ein Charakter dann auch mal braucht, um immer noch als Underdog zu funktionieren.
Ja, was sagt dir David dazu?
Ich bin teils anderer Meinung, aber teils auch gleich. Also was zum Beispiel, der Bezug zu Daniel Bryan, der gefällt mir halt, weil den greife ich jetzt auf und ich glaube, in die Richtung dürfte es halt bei Sami Zayn halt auch gehen. Ich glaube schon, dass die WWE bewusst ist, dass halt er sehr viele Niederlagen hat, aber das auch bewusst jetzt momentan noch einsetzen, solange sie halt keine lange Storyline haben, weil ich sehe es halt so, bei Daniel Bryan war es halt auch so, er hat halt anfangs gut Matches verloren und Co., aber das kann man halt auch für den Charakter eigentlich für sich nutzen. Und zwar bei Sami Zayn halt so, er kriegt seine Backstage-Segmente weiterhin, er verliert halt, verliert, aber er ist halt dieser typische Jäger und Underdog, wie es halt Daniel Bryan auch war. Das ist halt keiner, der dominieren darf. Das geht nicht. Es muss halt immer jemand sein, der immer wieder scheitert oder kurz vorm Ziel scheitert und immer mehr gefrustet ist und dann es irgendwann schafft. Umso größer ist dann halt der Impact, wenn er dann halt mal einen großen Sieg hat. Und ich glaube halt schon, dass die können ihn halt ruhig noch ein paar Mal richtig verlieren lassen, das halt auch als Storyline aufbauen, dass es halt ihn immer mehr wurmt und er aber trotzdem weiter an sich glauben will, es allen beweisen will und dann irgendwann in einer Storyline oder in einer längeren Storyline dann das auch schafft, dann immer näher am Ziel kommt, dann gewinnt, dann kommt der nächste Sieg und er sich so richtig nach oben kämpfen muss, aber die Crowd quasi dadurch auch bei diesem Aufstieg mit dabei ist. Also ich glaube schon, dass es nicht schlecht ist.
Ja, also generell geht es ja dabei immer, also das ist ja auch das Grundkonzept, wie eigentlich auch Wrestling-Geschichten ja funktionieren. Es geht ja immer darum, den Struggle von einem Hauptcharakter irgendwie in den Mittelpunkt zu rücken und eben dessen Kampf, wie er eben an die Spitze kommt. Ich glaube, bei Sami Zayn muss man dieser Vergleich mit Daniel Bryan, der finde ich absolut sinnvoll, weil da sind etliche Parallelen dazu. Wie gesagt, von Anfang an irgendwie over, die Art, wie sie kämpfen, die Art, wie sie verkaufen, auch dass sie immer der Außenseiter irgendwie gewesen sind. Das muss man irgendwie so aufbauen, aber bis jetzt hat man eben diese Storyline noch nicht gefunden bei Sami Zayn, sondern er ist halt immer mal so halb da drin, aber dann verliert er halt eben und dann wird er erstmal wieder aus irgendwelchen Geschichten rausgenommen.
Ja, aber das hat es bei Daniel Bryan zum Beispiel anfangs auch. Er hatte keine guten Storylines. Ja, absolut. Und irgendwann kam dieser Klick und wenn der Klick kommt, dann muss halt Sami Zayn auch funktionieren, weil ich glaube, dann könnte halt es halt wirklich so sein, dass halt die Crowd komplett overgeht. Also die sympathieren ja eh schon mit ihm. Aber wenn dann richtig eine gute Storyline dabei ist, dann kann es halt wirklich sein, dass plötzlich alle hinter ihm stehen und ihn wollen.
Was aber fehlt halt dieser Yes-Movement-Moment, ja, muss man so zu sagen.
Was halt auch problematisch ist, sie lassen ihn halt schon bei den TV-Shows immer wieder verlieren. Und wenn du jede Woche siehst, wie jemand im TV verliert, ist halt auch so ein bisschen die Faszination weg. Also er muss zumindest da schon mal ein bisschen was zeigen können und dann bei den großen Matches scheitern, um den Charakter weiterzubringen. Wenn er aber einfach immer nur verliert, dann sehe ich das ein bisschen problematisch, denn so ein Charakter nur über so eine Niederlagenserie aufzubauen, das funktioniert relativ selten. Und gerade die WWE hat halt eine Geschichte, dass sie es gerne verpasst, Leuten dann endlich mal den großen Sieg zum richtigen Zeitpunkt zu geben. Also ich gebe dir recht, David, aber ich bin da irgendwie sehr pessimistisch, dass die WWE das schafft.
Ja, das werden wir halt mal sehen. Aber ich glaube auch, dass Sami Zayn eigentlich nur mal eine oder zwei vernünftige Storylines braucht, wo dann auch wirklich sein Charakter im Mittelpunkt steht und wo sich da ein bisschen was entwickeln kann. Also das ist halt eben, glaube ich, so das Hauptproblem, was aktuell einfach ein bisschen fehlt. Also Leute mögen ihn und die nehmen ihn ja sofort an, aber es fehlt noch diese Initialzündung, dass man da wirklich sagt, so jetzt geht der auf die nächste Stufe und dafür braucht es zum einen einen Fädengegner. Ich finde, Owens zum Beispiel ist da jetzt schon ausgebrannt, weil wir diese Auseinandersetzung schon zu oft hatten. Da braucht es noch jemand anders für. Und es braucht natürlich auch noch die Geschichte dahinter. Also es muss auch wirklich thematisiert werden. Also es reicht nicht, dass er der ultimative Underdog ist, sondern er muss dann halt wirklich auch, das muss dann in den Mittelpunkt gerückt werden. Das hat man bis jetzt noch nicht geschafft. Und da werden wir dann mal sehen, ob das in Zukunft passiert. Bei wem man das, finde ich, aktuell ganz, ganz hervorragend macht mit dem Aufbau, das ist Braun Strowman bei Raw. Das fragen sowohl Tobias als auch der Sören haben da eine Frage zu. Und bei Tobias ist anscheinend auch ganz hin und weg aktuell. Und er schreibt nämlich, geht es euch eigentlich nur mir so oder findet ihr auch, dass Braun Strowman von Woche zu Woche cooler wird? Und ja, also ich fand, das war echt schon ein cooler Aufbau. Also in der einen Woche wirft er den Krankenwagen mit Roman Reigns drin um und im nächsten im nächsten Moment, dann schmeißt er, macht er den Ring kaputt. Ich meine, was kommt jetzt nächste Woche? Ich weiß es nicht, ob er dann die Halle abreißt.
Aber jetzt mal ganz so ehrlich, Godzilla-mäßig. Den Krankenwagen fand ich so geil. Das war auch so ein Moment, wo ich einfach sage, also Wrestling-Fan, scheiß auf die Logik. Ich weiß, dass das jetzt irgendwie mit einem Hebel oder sonst was gemacht wurde, aber es war so geil. Also das war wirklich einfach auch ein Moment, wo du halt, so wie bei Kurt Angle, wir kommen ja gleich drauf zurück, es gibt halt immer Momente bei Western, die du auch in 10 Jahren immer im Kopf haben wirst. Ich glaube, die Krankenwagen-Szene wird definitiv bei Strowman dazugehören und das haben sie toll gemacht, auch wenn die eigentlich wollten, dass die Crowd halt anders reagiert hat. Aber ich meine, was halt das Beeindruckende ist, was man halt auch wirklich hervorheben muss, Monster funktionieren in der WWE meistens ganz gut, aber nicht von der Crowd her. Die Crowd reagiert auf Monster eigentlich mehr bescheiden, ob Great Khali oder Mark Henry oder sonst was oder Big Show. Diese Big Guys, die sind halt imposant, aber die ziehen eigentlich nie die Publikumsreaktion. Bei Strowman hat man jetzt gerade diesen Sonderfall, dass er halt nicht nur immer mehr als Monster dargestellt wird, sondern die Crowd das abfeiert und immer mehr davon will. Und das ist halt etwas, was halt echt Dollarzeichen produzieren kann.
Ja, das ist, sind aber auch zwei Faktoren, die dazu führen. Einmal, er hat immer mit Reigns zu tun, den die Leute hassen, also zumindest viele. Und man hat halt auch mitbekommen, wie er sich einfach verbessert hat, dass er so gearbeitet hat. Und da ist auch dieser Grundrespekt einfach da, dass er jetzt mittlerweile als Monster funktioniert. So ein Jahr zurück, wo er noch etwas dicker und träger war und so unfassbar grün.
Ich glaube, da haben wir alle gedacht, von wegen so, ach du Scheiße. Ne?
Ja, da hat er nämlich auch nicht funktioniert, aber der hat sich halt so gemacht, der macht halt wirklich Spaß und der hat auch mit relativ vielen Leuten schon Chemie im Ring. Auch das mit Big Show, das sind Big-Man-Matches, die auf einmal Spaß machen und das kannte man lange nicht. Auch mit Reigns eine super Chemie und auch die Dinger mit Sami Zayn, wo er halt 99% des Matches dominiert hat. Die beiden wussten ganz genau, wie sie dieses Match worken mussten. Und das kann endlich mal nochmal so ein Big Man werden, der zwar auch immer mal wieder verliert, ein großes Match, aber den du trotzdem wieder ernst nehmen kannst. Und das hatten wir halt schon länger nicht mehr. Meistens war Big Man wurde aufgebaut bis zu dem großen Match gegen, wer gerade Auserkorene war, ob jetzt Cena oder Reigns oder wer auch immer. Ja, meistens Cena eben. Big Man verliert und darf danach dann in der Midcard oder Undercard ein Tanzstable gründen oder sowas. Ich würde ihn eher mit Umaga vergleichen, der halt auch immer wieder gescheitert ist, aber im Ring sehr gut war und den du halt immer wieder ernst nehmen konntest, den du immer wieder ganz leicht aufbauen konntest, damit er wieder funktioniert hat in seiner Rolle.
Ja, also ich sehe das ganz genauso. Also man hat bei Braun Strowman, also trotz der einen Niederlage gegen Roman Reigns, hat man sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht. Also jetzt auch, wie man jetzt die Stärken von ihm auch betont zuletzt, ne? Also die Sachen, egal ob jetzt mit dem Ringzusammenbruch oder eben mit dem Krankenwagen oder auch, dass er Roman Reigns da verprügelt. Das sind alles Geschichten gewesen. Das macht ihn glaubhaft und zugleich hat er dann aber auch noch einfach so Matches, wie wir gerade schon gesprochen haben, ne? Also gegen Reigns, das war gut, gegen Big Show, das war gut, wo du auch gesagt hast, so, oh, ey, cool, ich will den nicht nur sehen, wie der Sachen kaputt macht, ich will den auch im Ring sehen, weil der zeigt halt mehr als der archetypische Big Man, der eigentlich nur so seine Chops und dann hier und da mal einen Wurf zeigt, sondern der ist ja auch wirklich schnell und athletisch im Ring. Ja. Auch das hat sich ja einfach entwickelt und das, auf der einen Seite hast du halt dann die junge Zielgruppe, die halt sagt, so, boah, das ist ja ein riesiges Monster und das finde ich irgendwie gruselig, aber faszinierend zugleich. Und die Erwachsenen sagen wiederum, hey, das ist auch ein geiler Athlet, mit dem sie jetzt irgendwas aufbauen wollen. Ne? Also da stimmt aktuell ganz, ganz vieles, was sie da versuchen. Und mir macht Braun Strowman aktuell aus dem Roster, glaube ich, mit fast am meisten Spaß. Also ich freue mich auf die, aber auch bei SmackDown, also ich will es mal so übergreifend sagen, das ist aktuell der, den sie am besten hinkriegen, obwohl es in Anführungsstrichen nur bei Raw ist, finde ich. Also klar, du hast einen AJ Styles, der noch geiler im Ring ist, blablabla, aber ich finde, vom Aufbau her ist das aktuell sehr stringent und das ist eben das, was wir gerade bei WWE zuletzt so vermisst haben.
Bei einer Sache widerspreche ich, das nehme ich ihn nämlich sehr übel und das ist immer noch die Andre the Giant Battle Royale bei WrestleMania.
Ja.
Die hätte er verdammt nochmal gewinnen müssen. Der soll dann die anderen 19 Leute da einfach aus dem Ring hauen. Ja, dann hast du wenigstens einen Grund, dass er bei der nächsten Raw direkt auftaucht und sagt, ich stark, ich will Titel. Ja, aber so wurde halt das irgendwie so ohne irgendeinen Payoff da rausgeschmissen und Mojo fucking Rawley gewinnt das Ding, weil sie dann Rob Gronkowski in ihren Clips zeigen können.
Boah. Ja, Erwähnte ich schon, dass ich Mojo Rawley hasse?
Aber ich glaube, keiner mag den, ändern. Oder?
Doch, Vince McMahon mag den, weil der Gronk Gronkowski kennt.
Und es gibt auch einige Amis, die den mögen.
Ja, aber mal davon abgesehen, also ich muss sagen, ich habe diese, mir ist es letztens auch wieder eingefallen, so, ach, wäre das doch nicht mit WrestleMania gewesen, aber sind wir mal ehrlich, was ist denn aus der Andre the Giant Memorial Battle Royale jemals erwachsen?
Nein, das ist schon richtig, aber du hättest auf jeden Fall, hätte er ja, alle rausgeworfen am Ende und dann noch Big Show, wenn er wirklich alle rausgeworfen hätte, das wäre mehr als imposant gewesen.
Ja, das ja, aber ich, also ich als Wrestling-Schauer, der auch extrem viel Wrestling schaut, ich habe es ehrlich gesagt auch schon komplett vergessen, dass der das Ding nicht gewonnen hat und mir war es dann am Endeffekt auch egal.
Ja, das liegt aber daran, also, dass du alt bist.
Ja, das auch. Was? Wer bist du nochmal?
Alt und weise.
Worüber reden wir hier?
Nee, er hat auch nur den Gandalf des Westwings.
Warum Strowman genau. Auch funktioniert er mit dem mit dem Gandalf. Du lenkst mich ab. Mit dem Krankenwagen.
Ja, er sagt auch, du kommst nicht vorbei.
Er ist halt, er nimmt diesen Trash halt so unfassbar gut an. Er sieht halt auch schon aus wie jemand aus so einem 80er-Jahre-B-Movie irgendwie. Er hat so ein herrlich dummes Gesicht irgendwie dabei, wenn er da am Ausrasten ist. Ich könnte diesen Typen halt wirklich die ganze Zeit nur feiern.
Und ich finde auch cool, wenn er schreit im Übrigen.
Ja, und als er diesen Krankenwagen umgestoßen hat und als er immer wieder kam, I'm not finished, das war so gut. Das war halt so dumm und so schlecht eigentlich, aber einfach so gut.
Ja, aber dieses I'm not finished, das war genau richtig. Das war, hast du ja auch bei den Publikumsreaktionen gesehen, bei den ersten Manöver, von wegen so, cool, danke, ne? Und dann kommt er nochmal alle so, oh geil, nochmal. Und dann, nee, nochmal, jetzt reicht's mir aber komplett, bin immer noch nicht fertig. Und das war so cool, einfach, wo dann immer die Crowd-Reaktion immer lauter wurde und lauter wurde. Und ich auch vom Fernseher auch nur dachte, ja, geil, gib's ihnen, komm, noch mehr. Am besten jetzt reißt er den Pfosten ab, damit die Halle zusammenstürzt.
Reißt ihm den Arm aus und verprügle mit seinem eigenen Arm.
Ja, aber genau das ist es halt, weißt du, das ist so ein Monster, wo du einfach denkst, so, okay, der ist, wird halt als stumpf-doof dargestellt, aber als übelst gefährlich. Dass dem einfach alles egal ist, so von wegen, ich hab dich erledigt. Ist mir egal, komm, ich reiß noch einen Baum aus und werf den auf dich drauf. Das ist super cool. Das ist ein richtiges Monster, was Spaß macht. Und das ist bei Monstern halt eben fast nie der Fall, muss man ganz ehrlich sagen.
Wir sollten übrigens mal als Aufhänger, falls Strowman bei Payback gewinnt, einen Big Man-Cast machen. So eingeworfen.
Ja.
Herr Host.
Hatte ich auch schon mal drüber nachgedacht. Tatsächlich.
Aber das vergisst du auf jeden Fall gerne machen. Zu alt.
Das stimmt doch gar nicht. Hallo? Ich habe, der Sören hat auch noch gefragt, ob der Ringbruch bei Raw so geplant war. Und natürlich, der war geplant. Also da werden irgendwelche Streben an Seiten rausgezogen und dann bei Erschütterung klappt das Ding halt dann in sich zusammen. Also ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber da werden irgendwelche Stützpfeiler rausgenommen und dann klappt das Ding halt zusammen.
Das ist so
aber
ich fand wie das damals beim Suplex von Lesnar gegen Big Show.
Genau, ja, aber wie gesagt, also es ist halt ein technischer Vorgang. Da gibt es bestimmte Dinger, die du halt rausnehmen musst und dann fällt das Ding halt eben mit sich zusammen. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es ist eindeutig geplant. Diesen Spot gab es ja auch jetzt insgesamt, das war jetzt das dritte Mal. Also es gab ja einmal bei Lesnar gegen Big Show, dann gab es ihn auch mal bei Big Show gegen Mark Henry und das ist jetzt das dritte Mal gewesen. Ich fand das super geil. Ich muss da übrigens nochmal echt einen Lob an den Referee aussprechen, der ja den geilsten Bump des Jahrhunderts genommen hat. Ich weiß, habt ihr auch mal den Referee angeschaut?
Ja, das war super.
Ich hab das angeschaut. Ich musste immer wieder vor und zurückspulen. Ich habe mich so kaputt gelacht, wie der da hinten rausgekugelt ist im hohen Bogen. Also, das ist auf jeden Fall schon mal der Ref-Bump des Jahres für mich, muss man sozusagen. Ja, eine Frage haben wir noch mit WXW-Bezug vom Tobias. Und zwar, Axel Dieter Junior ist ja zuletzt angekündigt worden, dass er sein Glück in Übersee versucht. Also machen wir uns nichts vor, das wird NXT sein. Wird dann der zweite Deutsche bei WWE sein. Und Tobias fragt, wer denn der Nächste sein könnte, der aus dem WXW-Roster rübergehen könnte.
Dann mach es kurz und schmerzlos, du bist der Experte.
Ja, aber für mich ist es, also genauso wie für Tobias auch, ist es Jon Simmons. Das ist die ganz klare Nummer 1 eigentlich aktuell und ich wundere mich, warum der ohnehin aktuell nicht schon viel, viel häufiger woanders gebucht wird. Ich meine, der kriegt ja gerade die Connections Richtung England oder so, aber ich habe schon vor einem halben Jahr oder so im Podcast gesagt, so in spätestens 2 Jahren sehe ich den irgendwo drüben. Allerspätestens, wenn nicht sogar noch früher. WWE ist ja aktuell da fröhlich am Rekrutieren und Jon Simmons ist da eindeutig der Kandidat für. Und ansonsten, Marius Al-Ani könnte ich mir zum Beispiel noch vorstellen, in der Cruiserweight Division, wo er nicht viel reden muss. Ein Damek hat schon die Connections. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber es ist, Jon Simmons ist da für mich ganz, 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 ganz weit oben. Und die anderen haben da einen gehörigen Abstand hinter Leute wie Walter und Ilja wollen nicht rüber, offensichtlich. Ich weiß nicht, Chris, hast du da noch irgendwelche Kandidaten aus deinem Eurofundus, die du da bei WWE siehst?
Boah, nicht mehr. Dafür verfolge ich das zu wenig. Also WXW sehe ich halt zu selten. Da hätte ich jetzt auch sofort Jon Simmons gesagt, weil der die Ausstrahlung, der hat den Körperbau, der ist auch herrlich albern, den kannst du für gewisse Segmente eben nutzen. Und seine Matches sind halt auch gut, er ist ein echt guter Wrestler geworden. Und ja. Deshalb, den sehe ich auch da. Walter wusste ich, dass er wohl nicht will. Ilja wusste ich nicht, das habe ich jetzt von dir erfahren. Ja, die wären halt auch so meine Top-Picks, aber Simmons halt als Nummer 1. Sonst von der NEW auf jeden Fall Fabian Aichner hat man ja gesehen beim Cruiserweight Tournament. Super Typ. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn er Segmente tragen soll, ob er das kann. Ich finde ihn jetzt so vom Auftreten her schon charismatisch. Am Mikro kriegt man jetzt nicht so viel mit. Und wen ich halt extrem gut finde, ist Max, falls ihr den mal gesehen habt. Der hat halt auch so eine natürliche Ausstrahlung. Der kommt da rein und du nimmst den direkt ernst und du willst sehen, wie der Menschen zerbricht. Und er ist halt auch ein verdammt guter Wrestler. Bei ihm weiß ich auch nicht so ganz, wie es mit den Mic-Fähigkeiten ist. Die geben ihm zu selten ein Mikro in die Hand, dass man das beurteilen könnte. Aber ich finde, das ist halt wirklich ein super Wrestler. Der hat auch den Körperbau. Ist vielleicht ein Ticken zu klein, aber dadurch wirkt er halt noch mächtiger. Und der kann so ziemlich jeden Stil mitgehen. Den würde ich unfassbar gern bei NXT sehen. Soweit ich weiß, gab es da ja sogar wohl schon mal ein Angebot. Aber da hieß es dann, komm, bleib doch noch ein bisschen in Europa und lern noch ein bisschen.
Ja, aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall, also ich habe halt die Vermutung, dass WWE auf lange Sicht halt eben auch sowas, wie es jetzt beim UK-Tournament gemacht worden ist, auch für Deutschland und für andere Märkte noch machen würden. Ich glaube, die werden in den nächsten Jahren da fröhlich rekrutieren und das kann auf der einen Seite, bitte?
Sorry, ich muss mir gerade
vorstellen. War das ein Husten oder ein Lachen?
Es war ein Lachen, ich muss mir gerade vorstellen, wie sie ein Turnier für Deutschland machen. Wer wird der deutsche Meister? Und der Gürtel, so rassistisch wie die WWE, sieht wahrscheinlich aus wie eine Bratwurst oder sowas. genau, der Gürtel,
der Pretzel-Cup. Sind
zwei Bratwürste und in der Mitte ist das Gold, sieht dann aus wie Sauerkraut.
Ja, und der Sieger hat Lederhosen an und so.
Ja, natürlich, alle haben Lederhosen an, das ist schließlich Deutschland, hallo.
Ich finde, da muss aber auch Farmer Joe mit dabei sein, ansonsten macht das keinen Spaß. Ja. Ich glaube, damit beenden wir hier diesen kleinen Euro-Exkurs. Tobias fragt noch, wann wir einen Podcast zu Daniel Bryan machen. Den gibt es tatsächlich in 2 Wochen, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Also nächste Woche haben wir noch das Thema Love, Sex and Wrestling, sprich Liebesbeziehungen und Love Angles im Wrestling. Und ich glaube, die Woche danach sind wir dann schon mit Daniel Bryan dran. Ja, und bei Daniel Bryan hoffe ich mir halt auch noch ein paar O-Töne von den Kollegen Absolut Andy und Bad Bones John Klinger, die ja beide große Matches gegen die bestritten haben. Ich hoffe, dass ich da ein paar schöne Anekdoten aus den beiden rausgekitzelt kriege. Die schneide ich dann hier mit rein. Das wird dann also auch ein bisschen ein, wie soll man sagen, ein fast radioesker Podcast werden. Mal sehen, wie ich das hinkriege. Und damit würde ich sagen, klar, nochmal, wenn ihr Fragen habt, schickt uns an fragen@headlock.de. Wenn ihr irgendwas habt, worüber wir quatschen sollen, schickt uns auch einfach, postet es unter das YouTube-Video, lasst gerne ein Abo bei YouTube natürlich da, abonniert uns auf den Feeds und so weiter. Ihr wisst, wie es geht. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann zu unserem eigentlichen Hauptthema.
You suck.
Nämlich.
Entschuldigung.
Ich?
Nee, ich hör gerade die Musik dabei.
Ach so, okay. Und nämlich zu Kurt Angle. Weil, ich habe es schon am Anfang gesagt, bei Raw After Mania ist er wieder zurückgekommen, nachdem er ja einige Jahre bei Impact bzw. TNA unterwegs war und in den Indies und man schon gesagt hat, so, schafft er nochmal den Weg zurück zu WWE, hat er jetzt dann doch noch hinbekommen, ist in die Hall of Fame aufgenommen worden und hat dann auch direkt eine Onscreen-Rolle bekommen als General Manager und auch da machen wir uns nichts vor, das wird langfristig darauf hinauslaufen, dass er nochmal ein Match wenigstens bestreitet. Wir wollen heute ein bisschen seinen Werdegang ein bisschen nachverfolgen. Der Gute ist am 9. Dezember 1968 geboren, ist damit inzwischen 48 Jahre alt, also auch nicht mehr einer der allerjüngsten, aber ist halt eben jemand, der noch trotz allem, auch aufgrund seines extremen Trainings, noch sehr, sehr fit ist und auch die ganzen Verletzungen, die er hinter sich hat, ja auch eigentlich ganz gut verkraftet hat. Also wenn man die letzten Auftritte von ihm verfolgt hat, er kann noch wresteln und er kann noch gehen, wie man so schön sagt. Seine Ringerkarriere begann natürlich dann irgendwie auch schon sehr, sehr früh. Zweifacher NCAA-Champion, so wie das zum Beispiel auch ein Brock Lesnar gewesen ist oder auch ein, naja, weniger prominentes Beispiel, Jack Swagger, der ist auch ein NCAA-Champion. Und seinen größten Erfolg hat Kurt Angle natürlich in seiner Ringerkarriere 1996 bei den Olympischen Spielen gefeiert, wo er im Heavyweight-Freistilring eben die Goldmedaille gewonnen hat. Und danach ist er eigentlich relativ schnell auf den, ja, wie soll man sagen, in die Richtung WWE gegangen. Und ich fand es lustig, dass sein erster, er hat ja mehrere Versuche gehabt, um bei WWE anzukommen. Und beim ersten Mal haben sie ihm wohl so einen ähnlichen Vertrag angeboten, wie sie es damals mit Mark Henry gemacht haben. Da haben sie wohl gesagt, hier 10 Jahre, du kriegst Multimillion Dollars, also genaue Aussagen über die Summe gibt's nicht, aber wohl sehr, sehr hoch dotiert. Und er hat dann gesagt so, nee, ne, also eigentlich nicht. Habe ich gar nicht so Interesse dran. Ist dann erstmal so zurück, war der Kommentator und solche Sachen fürs Ringen und solche Sachen. Und hat dann tatsächlich seinen ersten, wie soll man sagen, ersten Kontakt mit Wrestling war er dann bei der ECW. Was vielleicht nicht so die ideale Idee war. Ja, und sollte da auch als Gastkommentator auftreten. Und ich weiß nicht, kennt ihr die Geschichte?
Ja. Jo. Sandman, ne?
Wer will sie erzählen? Genau, mit dem Sandman und Raven. Wer will sie erzählen?
David.
Komm, David, erzähl.
Ja, gibt's ja nicht so viel zu erzählen. Also er war halt als Co-Kommentator dabei, halt, was halt schon irgendwo zieht, weil es ist halt immer noch ein Goldmedaillengewinner. Das Blöde war halt nur, es traten halt Sandman gegen Raven an, bei ECW, und die beiden waren halt eh ein bisschen mehr Hardcore, und es endete dann mit einer Szene, wo halt, ich meine, Raven Sandman an ein Holzkreuz dran machte.
Genau.
Und ja, dann noch eine Stacheldrahtkrone da drauf packte, und dann halt Engel mal ganz trocken sagte, so, ich bin hier weg und einfach mal die Halle verlassen hat und meinte, dass wenn das ausgestrahlt wird, gibt's richtig Stress.
Genau, und das war dann, ja, ECW war ja gerne mal dafür bekannt, dass sie eben Grenzen ein bisschen ausloten und manchmal auch durchbrechen. Und ich meine auch, dass in der Woche drauf hat sich Raven auch dann quasi out of character beim Publikum entschuldigt dafür, dass er anscheinend religiöse Gefühle verletzt hat und so. Also da war Kurt Angle nicht der Einzige, der sich davon angestoßen gefühlt hat, sondern da gab es wohl auch einiges an Gegenwind für ECW. Ich
sagen, musste in sich Amerika ist es ja eh so, Gewalt ist das eine, aber sobald du halt gegen Gott oder gegen Christentum oder sonst was machst oder irgendwas das verherrlichst oder falsch darstellst, dann hast du richtig 1000 Leute auf der Matte stehen.
Ja, also es ist aber auch eine, also ich, diese Bilder gibt es auch im WWE Network, also oder auch bei den, bei der Doku, hier, wie heißt sie nochmal, The Rise and Fall of ECW und so, da kann man sich das mal angucken, das sind auch schon sehr heftige Bilder, also es ist immer schwierig, ein Entertainment-Produkt mit religiösen Motiven zu würzen, und das hat dann hier auch nicht funktioniert. Kurt Angle auf jeden Fall hat danach erstmal gesagt, so, hey, haut mal ab mit Wrestling, habe ich gar keinen Bock drauf, und hat dann erstmal als Kommentator wieder gearbeitet und hat dann eigentlich 2 Jahre lang abgewartet und ist dann irgendwann wieder auf den Trichter gekommen, so, ja, vielleicht ruhe ich da vielleicht nochmal bei WWE an und frag mal nach, ob dieser alte Deal noch steht. Und die haben dann zu ihm aber gesagt, so, nee, hör mal, der alte Deal, der steht nicht mehr, was natürlich doof ist, weil das ein sehr hochdotierter Vertrag gewesen ist, ne? Aber der stand halt dann eben nicht mehr, aber du kannst gern vorbeikommen und beim Tryout mitmachen. Und am Ende vom Tag war es dann so, dass er dann eben 1998 im Oktober unterschrieben hat und angefangen hat eben da zu trainieren und relativ schnell dann auch seine ersten Matches bestritten hat, irgendwie im März 99 dann schon, also sprich nach ein paar Monaten. Also Kurt Angle ist ja durch seine Karriere dann oder durch seine Laufbahn als Ringer, man merkt das ja immer, finde ich, wenn Ringer haben es im Wrestling häufig leichter, weil die einfach diese Bewegungsabläufe können, weil die meistens Leute werfen können, weil die wissen, wie sie ihre Hebel einsetzen müssen. Und ja, er hat dann relativ schnell die ersten Matches bestritten und hat natürlich auch gesagt, so das Training damals noch in Ohio Wrestling war das, müsste das gewesen sein, ne? Nee, Power Pro Wrestling.
Power Pro Wrestling, genau.
Power Pro Wrestling war es,
in
ja.
In Memphis, Tennessee.
Genau, da gab es dann Ohio Valley Wrestling noch nicht. Aber auch da hat sich dann relativ schnell durchgesetzt und ist dann quasi ein Jahr, nachdem er seinen Vertrag unterschrieben hat, durfte er dann im Main-Roster antreten, nämlich gegen Sean Stasiak. Ich muss ja lachen, weil ich habe mir zuletzt ganz viele alte WCW-Events angeschaut. weil wir auch die meisten WCW-Podcasts machen. Und Sean Stasiak ist ja, also der ist ja so eine Luftpumpe gewesen. Die haben sie ja damals auch irgendwie angekündigt bis zum geht nicht mehr. Und das Einzige, an was ich mich bis heute noch von ihm erinnern kann, ist die Tatsache, dass er immer wieder bei Rumbles aufgetreten ist und dann vor kurzer Zeit rausgeflogen und übers oberste Seil rausgeworfen worden ist. Das ist so das Einzige, an was ich mich bei Sean Stasiak erinnern kann.
Ich kann mich an den gar nicht erinnern, wenn ich
ehrlich bin. Das war der mit dem Gesicht, wo du schon dachtest, okay, der hat ein Charisma wie eine Birne. Also es war halt...
Genau.
Ja, davon gibt es ja einige. Ich habe gerade dann versucht, mal seine Wikipedia-Seite aufzurufen. Die haben noch nicht mal ein Bild von ihm drin.
Geh mal in Google.
Aus gutem Grund.
Kann man vielleicht noch was... oder kann ich kurz was Gimmicks sagen von Engel? Weil das finde ich sehr wichtig.
Ja klar, das wollte ich jetzt gleich damit einleiten. Aber hau rein.
Bei Kurt Engel finde ich halt das Lustige. Im Grunde genommen hatte er dasselbe Problem wie Rocky. Oder beziehungsweise Rock. Er ist halt debütiert als Mega-Babyface. Und bei ihm war es halt, da ging es halt total auf den Patriotismuszug und ja, Goldmedaillengewinner für Amerika und ich bin ja so ein Patriot und ich bin so ein Good Guy und so lieb und nett und Co. Also im Grunde genommen halt, bei The Rock war es ja auch, er ist halt debütiert als Babyface sondergleichen, also schleimiger ging es kaum und das hat null funktioniert. Bei Engel hat es halt auch nicht funktioniert und das war halt das Lustige bei den beiden, hat es absolut nicht funktioniert. Man hat auch nicht gesagt, okay, aus denen kann jetzt richtig was werden, sondern erst in dem Moment, wo die dann halt quasi, ja, die Crowd ging bei beiden halt immer mehr ins Negative, obwohl die als Faces dargestellt wurden. Und das haben sie dann halt irgendwann genutzt, um halt den Charakter umzudrehen. Und bei beiden war dann derselbe Effekt. Sobald die das umgedreht hatten, okay, irgendwie, bumm, funktionierte das viel, ja, viel besser.
Bei Engel haben sie es zum Glück auch viel früher erkannt und das dann gemacht. Ne?
Ja.
Genau, wollte ich gerade sagen, bei Engel hat es halt nicht irgendwie 2 Jahre gedauert oder wie lange es bei The Rock gedauert hat, sondern das war wirklich innerhalb von ein paar Monaten. Die wollten ihn eigentlich als Babyface haben, ganz offensichtlich, ne, mit den, hier, ihr müsst hart arbeiten, um eure Träume zu verwirklichen und die Three Eyes darf man dann ja nicht vergessen, da pocht er ja heute noch drauf, also Intensity, Integrity und Intelligence, die hat er ja dann immer runtergebetet. Und Milch trinken statt Bier und solche Sachen, das gehörte alles dann eben mit dazu und man hat aber relativ schnell gemerkt, dass er eigentlich in diese Zeit dabei eigentlich eine Persiflage von dem klassischen 80er-Jahre-Good-Guy, den man da eben damals gehabt hat, das war ja, also ich würde jetzt mal so von außen sagen, dass diese Three Eyes eindeutig auch eine Anspielung auf Hogan waren zur damaligen Zeit, also hier, eat your vitamins, say your prayers und, keine Ahnung, kauft mein Merchandise oder so.
Ja, die gingen auf jeden Fall in dieselbe Richtung, was halt, was man aber sagen muss hier, was ich halt wichtig finde, ich meine, da kommen wir später dann drauf zurück, aber was halt bei Kurt Angle ihn, glaube ich, total geholfen hat bei der Karriere, was mir auch jetzt, als ich mich da vorbereitet habe, eigentlich aufgefallen ist, an wie viele Sachen ich mich erinnert habe und welche Art das war. Und bei ihm ist es halt so, ja, er war sich halt nicht zu schade, über sich selber Witze zu machen oder sich selber auch mal als Depp oder so darzustellen. Und das war halt auch beim Heel so. Und das hat ihn eigentlich durch die ganze Karriere gezogen. Aber es war halt, ja, wie soll man sagen, er hat halt einfach gesehen, okay, warte mal, selbst wenn ich mich zum Deppen mache, dann mache ich halt daraus das Beste. Und das hat super gut funktioniert. Und je mehr er sich im Grunde genommen zum Depp gemacht hat und auch diese Selbstironie und eigentlich das, was er vorher ausgemacht hat, von wegen, ja, hier mit Milch trinken und Co., je mehr er das und sich selber aufs Korn genommen hatte, desto mehr liebte die Crowd ihn. Mal davon ab, dass er eh im Ring immer besser wurde und so weiter. Aber das hat halt einfach, ja, ist meiner Meinung nach auch ein sehr großer Garant dafür gewesen, weshalb er überhaupt dann halt groß wurde. Warum es von Anfang an immer besser wurde.
Es gibt wenige Wrestler, die so ein schauspielerisches und so, vor allem so ein komödiantisches Talent haben, wie Kurt Angle einfach. Also ich habe mir gestern auch noch ein paar Sachen angeguckt, was der teilweise für eine Gesichtskirmes abfeiert. Das ist großartig und das unterstreicht auch nur sein Selling im Ring dann wieder, wenn er halt irgendwie 10 Minuten gefühlt von Stone Cold aufs Maul kriegt, wie lustig er einfach rumtorkelt. Also es ist jetzt nicht, dass er es ins Lächerliche zieht, aber das sieht so gut und so lustig aus, wie er das verkauft.
Ja, auch bei den Promos, weil Comedy funktioniert ja am besten, zum Beispiel Nackte Kanone, wenn derjenige nicht versucht, komisch zu wirken, sondern ernst zu wirken. Und das war bei den Promos auch, wenn er zum Beispiel mit Edge, legendär mit den Schildern, wo halt auf der Rückseite immer was stand, was das Publikum nur sah, und er todernst dabei wirkte, von wegen voll bei der Sache und das gar nicht mitkriegte und das war super.
Ja, das ist auch, was ich absolut liebe, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt in einem Podcast, dieses Käfig-Match gegen Edge, nachdem er seine Haare verloren hatte. Und er wollte den Zuschauern aber nicht seine Glatze zeigen und hat deshalb dieses unfassbar schlechte Toupet aufgehabt, was er mit diesen Ringer-Ohrschützern da fixiert hatte. was dann während dem Kampf immer verrutscht ist. Und er war halt total verbissen und ernst in diesem Kampf. Das war halt ein richtig geiles, intensives Käfigmatch. Und währenddessen verrutscht halt immer dieses halbe Frettchen, was er sich da auf den Kopf geschnallt hat. Großartig. Ich liebe dieses Match.
Ihr torpediert mal gerade meine Chronologie im Aufbau des Podcasts, aber es ist vollkommen okay.
Du hast vor dem Podcast noch gesagt, wir sind beliebt geworden, weil wir unprofessionell sind.
Genau, wir machen Freestyle. Aber wenn wir jetzt eh schon bei Comedy sind, was ich halt auch...
Ich wollte auch noch was Lustiges erzählen, aber aus der Anfangsphase. Okay, es gibt ja da auch die Sache, wo er, glaube ich, der Intercontinental-Title gewonnen hat, wo er dann... Wirklich, also wie Braun Strowman jetzt über zig Segmente hinweg Roman Reigns verprügelt hat, hat Kurt Angle dann über zig Segmente verteilt überall gefeiert. Und du hast dann überall sehen können, wo er dann abgefeiert hat, ehe er dann am Ende vom Chris Jericho hinterrücks attackiert worden ist. Aber auch da, wo er einfach komplett abgegangen ist und überall und alles und jedem irgendwie gesagt hat, wie geil er ist und ihm die Titel gezeigt hat. So, yeah, ich habe endlich den Titel gewonnen und so. Und aber er hat dann auch, um jetzt mal so ein bisschen, mal ganz kurz hier so ein bisschen Chronologie reinzukriegen, er hat ja auch dann erstmal eine relativ lange Siegesserie gehabt. Die wurde dann durch den Debütanten Taz beim Rumble 2000 beendet. Anschließend ist er dann relativ schnell in die Titelregion, also von der Midcard-Titles eingegriffen und hatte unter anderem ja dann sowohl den European-Title als auch den Intercontinental-Title gehalten. Hat die dann zusammen als Euro-Continental-Championship tituliert und bei WrestleMania 2000 hat er dann, ich glaube, einen nur verloren, ne? Einen verloren und einen dann behalten zumindest. Ich glaube, den IC-Belt hat er behalten. Wie war das nochmal? Ich bin jetzt gerade verwirrt.
Nee, der hat beide verloren, oder nicht?
Das
war doch dieses Tour of Three Falls-Ding, ne? Wo pro Fall.
Genau, mit Benoit und Jericho.
Und er hat beide verloren, wurde aber kein einziges Mal gepinnt, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Moment.
Stimmt, so war das.
Irgendwo die Seite hier offen.
Nee, stimmt, so war das. Du hast recht, er ist als absoluter Verlierer eigentlich aus der Runde rausgegangen.
Genau.
Und,
Chris Benoit und danach Chris Jericho waren in dem Match, ja, genau.
Genau, und danach hat sich ja dann dieser Stable gebildet mit Edge und Christian, die ja auch absolut geile Promos dann auch zu dritt abgeliefert haben, also mit Verkleidung und keine Ahnung was. Auch da wieder, Kurt Angle, da kann man es einfach nicht sagen, ne? Der, zum einen kann er das, aber zum anderen ist er sich halt auch für keinen Gag zu schade. Ja. Und ich glaube, deswegen war das auch immer so lustig. Und man hat ihn aber trotzdem noch ernst genommen. Das ist ja eigentlich die ganz große Kunst dabei, dass der halt wirklich teilweise Blödsinn gemacht hat, um es mal so ganz krass zu sagen. Aber du hast ihn trotzdem von Anfang an ernst genommen. Du hast auch immer geglaubt, so, ja, okay, der ist ein absolut valider Contender um jeden Champion-Gürtel, muss man so zu sagen.
Und er hat es aber auch immer sehr Spökes gut verkauft. Das war halt das Wichtige. Erstmal hat er gute Matches abgeliefert, aber ich finde halt auch bei Angle, zum Beispiel der Angle-Lock, Der hat einfach Impact. Den siehst du das an, wenn er dann da aufschreit und dann die Muskeln alle anspannen und wie er das hält. Du weißt ja auch den Hintergrund, er ist Ringer. Okay, der Griff, das ist halt wirklich ein ernstzunehmender Griff. Und generell halt auch die Matches, die waren ja nie so, dass er ja super seicht und sloppy Moves gemacht hat, sondern die hatten halt alle Impact. Und das ist halt, glaube ich, das Wichtige, dass halt, sonst hätte das, glaube ich, nicht funktioniert, dass du außerhalb des Rings im Grunde genommen immer als Volldepp irgendwo dargestellt wirst, der halt irgendwie was will, der auch sein Ziel will, aber so vom IQ her, sagen wir mal einfach so, ein bisschen einfacher gestrickt ist, aber sobald die Ringglocke läutet, ist dann direkt Umschaltmodus, dann ist einfach nur, ist es ja scheißegal, ob der jetzt ein IQ von 4000 hat oder 2, der will dich kaputt machen.
Ja, der war halt so eine Wrestling-Maschine einfach. Der war im Ring immer sofort verbissen, die Matches waren intensiv und wie du vorhin schon sagtest, auch in den Promos, wo er halt wie der größte Depp dargestellt wurde. Er hat das aber meist sehr, sehr ernst verkauft irgendwo. Und das floss in diesen Charakter einfach so zusammen, dass du ihn trotzdem ernst genommen hast. Du musstest ihn auf jeden Fall respektieren für alles, was er gemacht hat. Und wenn es noch so blöd war.
Das stimmt, er hat ja dann auch relativ schnell auch den World-Title gewonnen. Von The Rock bei No Mercy damals, No Mercy 2000. Und hat ja dann sogar in dem Armageddon, im einzigen Armageddon Hell in a Cell seinen Titel verteidigt, also gegen sechs Superstars, das ist das Ding, wo der Undertaker Rikishi vom Käfig geworfen hat, auf die Ladefläche eines LKWs.
Wobei der Fall so schlecht war. Wo man sich die ganze Zeit dachte, warum ist dieser LKW da?
Weil Vince McMahon den Hell in a Cell abreißen wollte, Mann.
Ja, und vor allem, weil Rikishi runtergefallen ist wie so ein Sack, richtig so, wo du dachtest, alles klar, okay, passt.
Ja, aber das war auch damals die Zeit, wo man eigentlich nur darauf gewartet hat, dass irgendwas ganz furchtbar Abgefucktes passiert. Also das war so eine, ich habe auch wirklich darauf gewartet, da muss jetzt einfach jemand vom Hell in a Cell fallen, weil ansonsten mag ich diesen Kampf nicht so ungefähr. So war ich damals zumindest drauf. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
Nö, ja, schon richtig. Es war halt Attitude-Zeit. Wenn du so viele Leute hast und einen Hell in the Cell, dann erwartest du halt, dass irgendwie ein fetter Move kommt.
Ja, aber man muss halt auch mal überlegen, weil da stehen dann halt Leute wie Undertaker, The Rock und Austin dann eben mal da eben im Ring. Ne? Also die Star-Power, die man damals hat und auch, dass sich dann jemand wie ein Angle da durchsetzt, der ja da eigentlich gerade mal ein bisschen über anderthalb Jahre oder ein Jahr irgendwie dabei war, das ist dann eben auch schon eine große Auszeichnung für ihn eigentlich. Ne? Muss man auch mal so sagen. Also WWE hat das schon sehr, sehr früh erkannt, was dieser Mann sowohl im Ring als auch einfach in den Promos und in den Segmenten eben leisten kann. Und
apropos Segmente, dafür dazu kommen. Sorry, ich weiß nicht, ob ich springe zeitlich, wahrscheinlich ja. Aber wie großartig die Zeit war, als Stone Cold verletzt war und Angle verletzt war. Und anstatt dass sie wie bei jedem anderen Wrestler sagen, okay, dann streichen wir euch aus den Shows, haben die diese unfassbar geilen Backstage-Segmente gehabt mit dem Hut, mit dem Gitarrespiel. Und ey, Unscheiß, das kann ich mir immer noch angucken. Ich muss immer noch lachen, weil das so cool aussieht. Allein dieser kleine Hut, jetzt mal ganz ehrlich, ja? Welcher Wrestler hat so viel Eier in der Hose zu sagen, den Scheiß mache ich. Ich setze mir so einen kleinen Mini-Hut auf und gucke dabei todernst. Und das göttlich, ohne Scheiß. Also diese Segmente waren Gold wert. Und ich glaube auch, generell, damals gab es so viel Star-Power. Man muss ja wirklich sagen, The Rock und Austin haben alles überschattet. Aber knapp dahinter war halt immer Angle. Und sobald der in Main-Event gepusht wurde, war halt keiner, der dann sagte, nee, da mussten The Rock und Austin durchgehend drin sein, sondern den hast du immer ernst genommen. Das war halt jemand, den kannst du immer reinschmeißen im Main-Event, nimmst du dann kurz raus, wieder in der Upper-Mid-Card, alles gut und dann wieder im Main-Event, kein Problem, absolut so Mr. Verlässlich quasi.
Ja, aber das war ja auch das große Plus von der Attitude-Zeit, dass sie zwar die zwei großen Stars mit Rocky und Austin hatten, aber trotzdem auf mehrere große Stars gebaut haben, die sie in den Main-Event stellen können. Und dass Angle so schnell da reinkam, das war ja, der war ja kaum da und war eigentlich schon im Ring der Beste. Das muss man ja einfach mal sagen, wie schnell der auch noch dazugelernt hat und auch diese Ringpsychologie sich angeeignet hat, die es eben braucht für einen vernünftigen Schaukampf. Also ganz, ganz groß. Der ist halt wirklich ein absolutes Naturtalent gewesen. In allem, was er irgendwie im Wrestling gemacht hat. Jetzt, wo ich gestern dann nochmal so ein paar Matches durchgegangen bin, waren halt die verschiedensten Gegner, ob es mit Rey Mysterio war oder dem Undertaker oder Austin, der hat halt auch mit jedem Chemie im Ring. Das sieht man so selten, dass wirklich, dass der aus jedem Gegner irgendwie was Vernünftiges rausholen kann. Und dass ein intensives, ernstzunehmendes Match ist. Keine Ahnung, jetzt mal so als Beispiel, ich mag Seth Rollins super gern, super Wrestler, aber der hat nicht mit jedem Chemie. Da sind dann auch schon mal Matches, wo du denkst, oh ja, also zum Beispiel seine Matches gegen Owens fand ich jetzt nicht so geil, wie ich es mir vorher vorgestellt habe.
Gegen Triple H?
Gegen Triple H,
ganz aktuelles
Triple
Beispiel.
H auch, ja, genau. Und Angle hat halt wirklich mit jedem verdammten Gegner funktioniert.
Darf ich das noch erweitern?
Immer geile Matches. Nein, darfst du nicht.
Doch, mach ich aber. So. Er hat nicht nur mit jedem Wrestler funktioniert, sondern auch mit jeder Art Match-Style. Also es ist eigentlich wurscht bei Angle gewesen, ob du jetzt ihn in einen 10-Minuten-Single-Match steckst oder in einen Ironman-Match oder ob du ihn in einen Hardcore-Match steckst oder sonst irgendwas. Er hat immer bei jedem Match gewusst, wie muss ich das machen, damit das gut ist. Ich meine, erinnert euch auch zum Beispiel an gegen Shane, das Match King of Swing. Knallhart, ja. Das hat jetzt nichts mit einem standardmäßigen 1 gegen 1 Matten-Wrestling-Match zu tun, sondern es war knallhart mit üblen Bumps und es hat alles trotzdem geklappt, funktioniert und gepasst. Und deswegen, also.
Ja, ich möchte vielleicht einfach nochmal so ein paar Fäden auch von ihm aufgreifen und die vielleicht auch mal ganz kurz ein bisschen durchsprechen. Wir haben es gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, die Geschichte mit Edge. Also, da war Angle eigentlich auch absolut wichtig, um Edge auf die nächste Stufe zu heben. Und das, obwohl Angle da selber zu der Zeit gerade mal erst so 3 Jahre irgendwie dabei war. Das muss man sich auch mal wegtun. Und Edge eigentlich da der Erfahrenere war, aber Angle absolut wichtig war, um diesen Edge-Charakter noch weiter overzubringen. Also zum einen in den Matches, du hast halt eben absolut fantastische Auseinandersetzungen zwischen den beiden gehabt. Also es gab ja dieses Hair vs. Hair-Match, was wir da gerade eben angesprochen haben, wo dann ja am Ende Angle mit Glatze rausgekommen ist. Zum anderen aber auch in den Segmenten, wo dann Edge eben Kurt Angle verarscht hat. Und Edge war auch derjenige, der dafür gesorgt hat, dass das Publikum You Suck mitgerufen hat. Also das habe ich heute erstmal auch wieder so bei der Recherche wieder mitgekriegt, dass
eigentlich... Er hat ja angestiftet, dass sie das immer rufen sollen. Und dann wurde das halt, ja, der Running Gag quasi. Aber das passt ja auch dann dazu. Dadurch wirkt er auch, muss man auch dazu sagen, der Entrance von Angle wirkte dadurch größer.
Ja, weil die Crowd einfach dabei war. Wie sauer er erst immer war.
Ja.
Wie er sich aufgeregt hat,
Das muss er ja tun eigentlich, ne? Also wir sind jetzt gerade so, geistern wir so in den Jahren so 2001, 2002 rum, wie gesagt, Invasion Angle hatten wir da schon hinter uns, wo er Angle ja auch relativ klar und eindeutig ja auch die harte Position dann zumindest phasenweise bezogen hat mit sehr guten Kämpfen, auch gegen Steve Austin, muss man da mal sagen.
Frage.
Auch mal sagen.
Das Match war fantastisch. Ja.
War das eh schon die Zeit, wo er die Fehde mit Triple H hatte, weil die würde ich gerne hervorheben, weil die war echt geil.
Die war davor.
Die war davor, das war um Stephanie, ne?
Genau, um Steph. Ich weiß, das Kitschigste überhaupt, weißt du, so Liebesaffäre, oh, du hast den geküsst oder den geküsst, aber das hat so unfassbar gut funktioniert und war auch wirklich spannend, auch die Matchhärte dann anschließend, das war richtig, wo du auch als Zuschauer richtig mitgefiebert hattest, wo du einfach denkst, okay, jetzt, wie geht das aus? Wie geht diese ganze Geschichte aus? Das fand ich super spannend, eine meiner Lieblingsstorylines sogar.
Ja, da können wir dann auch nächste Woche natürlich nochmal drüber sprechen, wenn es dann explizit um Liebeleien im Wrestling geht. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall dieser Fehde, auch in der Art und Weise, wie sie halt eben aufgebaut worden ist, können wir da auch noch durchaus nochmal mehr Zeit schenken, denke ich mal.
Aber er hatte viele gute Fäden, wenn man so überlegt, oder? Also jetzt vor allem viele große Fäden, auch mit Steve Austin, das war ja nicht klein. Ich sag nur, mit dem Milk Truck und so auch dabei, der hatte ja wirklich, wenn er Fäden hatte, dann hat er da richtig was rausgeholt.
Genau, und da, auch da, diese Fehde mit Steve Austin zur Invasion-Zeit, also 2001, da hat man eben dann auch wiederum auch so eine andere Seite gesehen, also wo er dann auch wirklich sehr hart gewesen ist und teilweise dann auch extrem geblutet hat und solche Sachen im Ring. Also man hat immer diese Entwicklung bei Kurt Angle gesehen, dass er auch halt in alle Richtungen gehen kann. Mhm. Der kann vielleicht lustig sein, aber der kann auch im nächsten Moment, kann dir dann eben auch die Knochen brechen, wenn er möchte. Oder kann halt eben eine Streetfight mitgehen. Und genau das ist dann natürlich extrem entscheidend dafür, dass du so einen Charakter dann eben auch overbringst. Und David, du hast gerade eben auch den Ankle Lock angesprochen, auch da wieder. Absolut glaubwürdiger Finishing Move. Und er ist, glaube ich, bis heute der Einzige, der Hulk Hogan damit zur Aufgabe gebracht hat. Kann das sein? Ich meine, ich habe sowas mal gehört.
Also dass Hogan hat auf jeden Fall ausgetappt. Das weiß ich.
Genau, das auf jeden Fall. Ich meine sogar, dass er quasi der Einzige gewesen wäre, zumindest bei WWE, wo Hogan ausgetappt ist. Ich meine, er hat auch mal bei Sting
das ausgetappt. Das kann gut sein, aber sieht auch böse sicher aus. Vor allen Dingen, wenn er den Angle Lock ansetzt, man einmal nachdrückt, also quasi das Bein noch ein bisschen dreht, dann denkst du auch nur, ach du Scheiße.
Genau, und der hat ja hinterher das noch weiter forciert, indem er dann noch quasi so einen Leg-Scissor angesetzt hat. Das war auch ganz wichtig. Und ich fand es auch, hat nicht Angle auch bei der Hall of Fame gesagt, dass er ja quasi Hogan zum Aufgeben gebracht hat und dabei noch dieses Toupet getragen hätte?
Boah, das weiß ich nicht mehr.
Das weiß ich nicht. Ich muss nur dazu sagen, seine Hall of Fame-Ansprache fand ich so dermaßen gut, wo wir eh gerade dabei sind. Mein Chris war vor Ort, wahrscheinlich dann noch cooler, aber allein schon, das hat die ganzen auch... Man muss da sagen, bei Hall of Fame ist es ja so, die Leute nehmen das halt großteils super ernst. Klar, ein paar lustige Storys, aber gehen da quasi sehr konventionell heran bei den Reden. Danken einen, erzählen einen die Story, wie hart und das war. Und dass Angle quasi das abgewendet hat und dann nicht nur gesagt hat, von wegen so, okay, das ist halt harte Arbeit, sondern halt auch den Leuten echt vermittelt hat, von wegen, ey, man muss auch einfach Spaß haben und ich kann auch über mich selber lachen und einfach. Du auch merkst, dass er die Sachen gerne gemacht hat, weil er das halt nochmal hervorgeholt hat. Nochmal den Hut, nochmal diese Perücke und dann am Ende der Milk Bash. Du hast einfach gesehen, der Typ hat einfach richtig Spaß am Wrestling gehabt damals und auch heute noch.
Das war halt so sein Homecoming bei der Hall of Fame. Er hat es genossen, endlich wieder vor dem WWE-Publikum aufzutreten und er wusste ganz genau, was die von ihm sehen wollten. Und hat halt wirklich so seine großen Momente von diesen ganzen Backstage-Skits und sowas nochmal abgefeiert. Das war wirklich super. Also die ganze Halle hat sich halt kaputt gelacht. Und
nicht nur die Halle, also vom Fernseher hat man sich da auch sehr, sehr gut kaputt gelacht.
Ja, wobei ich mal sagen muss, dieses
ich wollte halt nochmal betonen, super, ne? Dass ich da war, weißt du, so ganz arrogant so nebenher mal.
Aber jetzt mal unschein, aber der HBK-Song, das war göttlich. Also großartig. Das wusste ich, die Sequenz wusste ich nicht. Also muss ich zugeben, da habe ich da anscheinend nicht mitbekommen damals. Habe ich dann nochmal angeschaut, ey, super.
Also, ich hatte die ganze Song vergessen. So nachgemacht hat. Ich hatte die wirklich vergessen, als er dann damit anfing. Dachte, oh Gott, da war ja auch noch was. Großartig. Sowieso, wo wir vorhin bei Fäden waren, was wir nicht überspringen sollten, also diese, in Anführungszeichen ewige Fäde oder teilweise sogar mit als Partner, Kurt Angle und Chris Benoit. Oh ja. Das war, sie waren als Team waren sie halt einfach so wirklich unfassbar verbissen. Und als Gegner, was haben die halt für Dinger da auf die Matte gelegt? Das war großartig. Also ich hatte mir vorhin, obwohl ich immer noch Probleme damit habe, mir Benoit-Matches anzugucken, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich mir gerade noch mal den Rumble 2003, das WWE-Match, angeguckt. Und das ist halt ein Wrestling-Fest, was die da abbrennen. Das ist so gut. Jeder Griff ist so, so intensiv und so gut verkauft und boah, also
da bedeutet halt auch jede Aktion ja, was. Ganz genau. Also das ist mal so was ich heute ja so ein bisschen vermisse, wo du einfach teilweise eine Aktion nach der anderen rausklopst, die spektakulärer ist als die nächste, aber man hat eben dadurch nicht mehr das Gefühl, dass jede Aktion etwas bedeutet. Und gerade in diesem Kampf, das ist ja auch für viele das Match des Jahres 2003 gewesen, da hast du halt eben gemerkt, so, da ist jede Bewegung und jede Aktion macht einen Sinn und verfolgt einen, ja, eine Intention innerhalb dieses Kampfs. Und das hat es dann wirklich ausgemacht. Und das war ja auch ganz wichtig dafür, dass Chris Benoit letztlich dann overgekommen ist. Ne? Er hat dann zwar diesen Kampf verloren, aber hat ja dann Standing Ovations bekommen und WWE hat es ja auch ausgestrahlt. Das fand ich auch sehr wichtig. Das hat man ja nicht immer gemacht, dass man dann auch diese Zeit sich genommen hat. Damals hat man dann wirklich dann gedacht, so komm, das ist ein wichtiger Augenblick, das zeigen wir jetzt sofort. Und für Benoit war das dann eben ganz besonders wichtig. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück, weil, wie du gerade gesagt hast,
Moment, ich weiß, heute ist ein bisschen durcheinander, aber wenn wir eh schon so bei Benoit-Matches sind mit Engel, dann mal echt kurz der Hinweis meiner Meinung nach, dass das allerbeste Match, was Engel hatte, gegen Shawn Michaels bei WrestleMania 21 war und das Ding eine dermaßen krasse Bombe war, wie sonst was. Das war ja echt, ich glaube, 30 Minuten ging es fast, das war, also besser kannst du ein Wrestling-Match nicht machen, da... Wenn man irgendwie mal ein geiles Wrestling-Match sehen will, dann WrestleMania 21, Angle gegen Michaels, das ist so ein geiles Hin und Her und so intensiv und spannend.
Ja, wer da nicht Wrestling-Fan wird, der kann mit dem Sport nichts anfangen. Das war wirklich
fantastisch. Als ob ich euch am Ende nicht gefragt hätte, was eure Lieblingsmatches von Angle sind.
Das ist einfach vorgeschoben. So, das war mein Lieblingsmatch.
Das ist nicht mein Lieblingsmatch. Das ist immer noch das Käfig-Match mit der Perücke.
Ja, hätte sie auch mehrere nennen können.
Nee, ich wollte aber dran. Noch, nee, Olaf, jetzt bist du erstmal dran.
Ich kann auch mehrere nennen.
Nein, immer nur eins.
Nein, ich wollte gerade noch mal auf die SmackDown 6 eingehen. Also, wir sind da jetzt zu Zeiten, wo es den ersten Roster-Split gegeben hat. Und ja, man hatte da auch wiederum das Problem, dass man eben das Roster aufteilen musste. Und bei SmackDown sind dann die Leute Edge, Rey Mysterio, Kurt Angle, Chris Benoit, wen hatte ich vergessen? Und die Guerreros. Also Eddie und Chavo Guerrero. Das waren die SmackDown 6. Und die Jungs haben einfach da mal über Wochen und Monate das Programm geprägt und haben Tag Team Matches abgeliefert, die man sich heute noch absolut fantastisch anschauen kann. Also, ich meine, es war Survivor Series 2002, Angle und Benoit gegen Rey Mysterio und Edge, wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche. Lage mich nicht drauf fest, vielleicht vertue ich mich da auch.
Nee, war's.
Aber absolut geniale Kämpfe, die diese sechs da abgeliefert haben. Und das war eine coole Zeit, einfach vom reinen Wrestling her, weil es einfach unheimlich viel Spaß gemacht hat. Die hatten alle Chemie zusammen, die hat immer das Gefühl gehabt, die kennen sich alle in- und auswendig. Unglaublich gut und eigentlich hat es damals dazu geführt, dass SmackDown, ähnlich wie heute, also zumindest vom Wrestling-Produkt her, deutlich unterhaltsamer war, als es Raw gewesen ist, obwohl Raw halt eben die größeren Namen hat, in Anführungsstrichen. Ne? Und aus diesem SmackDown 6 resultierte dann hinterher auch der Bruch mit Benoit und dann eben dieses legendäre Match beim Royal Rumble 2003, was halt einfach unglaublich ist. Ne? Und dann, ich glaube, wir müssen da vielleicht einfach noch weitere starke Gegner von Angle eben durchgehen. Wir hatten jetzt schon Benoit hatten wir jetzt natürlich schon gehabt und Edge. Auf der anderen Seite dann aber natürlich auch WrestleMania 19, Brock Lesnar. Und Angle ohne Lesnar geht halt irgendwie nicht, weil die beiden in meinen Augen halt ganz ähnliche Typen sind. Also so kopfmäßig, glaube ich. Aber es sind beides Ringer, die wissen, wie man trainiert und ich glaube, die sind auch zwei, die einfach unglaublich hart im Ringe zur Sache gehen. Also gerade Lesnar hat ja damals auch noch ein ganz anderes Stil gehabt, als er den heute fährt. Und WrestleMania 19, die legendäre Shooting Star Press zum Ende, aber das war ansonsten auch ein ganz, ganz hervorragendes Match, muss man mal sagen. Man spricht heutzutage immer nur über diesen Botch am Ende, aber bis dahin absolut unfassbarer Kampf, vor allem, wenn man sich...
Wollte ich noch anmerken.
Das, das, ja. Genau, das kam aber, glaube ich,
das,
später.
Das kam ein Jahr, glaube ich, später. Engel war zwischendurch ja auch verletzt. Hat dann.
Genau, das wollte ich mich.
Hat dann Moment, den Titel.
Moment! Nein, er hat ja den WrestleMania 19 Main Event, hat er ja mit einem gebrochenen Genick bestritten. Da war doch der große Swerve vorher, dass man gedacht hatte, ah, kann Angle da überhaupt antreten? Und dann gab es doch, ich glaube, bei SmackDown vor WrestleMania gab es doch den Kampf, den vorgezogenen Kampf eigentlich von Angle gegen Brock Lesnar. Und dann hat sich doch Kurt Angles Bruder Eric Angle eingeschlichen, hat den F5 kassiert und am Ende hat dann Kurt Angle Brock Lesnar eingerollt und alle waren total perplex, so wie Kurt Angle bestreitet tatsächlich den Main Event von WrestleMania mit einem gebrochenen Genick.
Ja, aber generell, ja, also, er hat ja auch einen Nacken gebrochen und war ja auch so einer, der hat ja teilweise auch trotz Verletzungen gewrestelt, wenn es sein musste, also ist echt ein harter Hund.
Absolut, ja, und der ist dann quasi, nachdem er den Titel an Brock Lesnar weitergegeben hat, wo man natürlich gerade am Abend von WrestleMania 19 gar nicht genau wusste, so, okay, kann Lesnar den überhaupt irgendwie verteidigen nach diesem Aufprall, ist er dann sofort in die, quasi in die Pause gegangen und hat sich da dann, verarzten lassen erstmal und hat dann da seine Nackenprobleme beheben lassen. War dann aber nicht so mega lange weg eigentlich, also ein paar Monate und dann ist er eben wieder...
Er hat da so eine spezielle Behandlung genommen. Normalerweise wäre er, glaube ich, ein Jahr ausgefallen und dadurch, dass er sich nicht die Wirbel hat ersetzen lassen, sondern nur Teile davon, waren es dann nur 3 Monate.
Ja, das muss er sich halt auch mal wegtun. Also der Mann hat halt wirklich... Also... Man sagt ja immer so, wie anstrengend und hart Wrestling für den Körper ist. Ich glaube, Angle ist das lebendige Beispiel dafür, was da halt alles passieren kann mit den ganzen Genickbrüchen und anderen Blessuren, die er da davongetragen hat. Also extrem harter Hund, der ja auch, also dem ja auch teilweise fast sein Ehrgeiz und seinen Willen irgendwie so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen was man vielleicht auch als negatives Beispiel anführen kann. Also er ist ja auch jemand, der sehr, sehr oft auch mit schweren Verletzungen in Ring gestiegen ist, egal wie oft man ihn damals gesagt hat, so, ja, nee, hör mal, willst du dich ein bisschen schonen? Er war dann eben da trotzdem irgendwie mit dabei.
Er wurde ja dann auch, wenn ich mich nicht richtig irre, dann auch ein bisschen abhängig von Schmerzgeldern und so, oder nicht?
Genau das, ja, das geht halt alles da so Hand in Hand mit, ne? Natürlich Nackenprobleme und Rückenprobleme und so, das fordert natürlich seinen Tribut und führt dazu, dass du halt immer mehr Schmerzmittel einfach nimmst. Und ich glaube, das war dann auch eben auch in dieser Zeit, wo dann eben häufiger Schmerzmittel eingenommen hat. Nächste große Fehde mit Brock Lesnar, das war ja immer so eine schwelende Fehde, finde ich. Das war immer so, wenn die beide aufeinander getroffen sind, wusstest du, okay, da passiert was Besonderes. Nächster großer Gegner, Eddie Guerrero, WrestleMania 20, würde ich jetzt einfach mal so hervorheben. Da war ich nämlich live in der Halle, muss man so zu sagen.
Du bist halt auch schon alt.
Ja, das ist absolut richtig. Aber es war ein geiler Kampf. Also er hat auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, Eddie Guerrero mit seinen You Lie, You Cheat, You Steal Mannerism. Mhm. Und wo er dann am Ende den eigentlich sehr, sehr weit überlegenen Kurt Angle ausgetrickst hat, indem er seinen Schuh gelöst hat. Und als Angle dann den Ankle-Lock ansetzen wollte, hat Angle auf einmal nur noch den Schuh in der Hand gehabt und war so perplex darüber, dass er danach von Eddie Guerrero eingerollt worden ist.
Das war ein großartiges Match. Das habe ich auch gestern noch mal geschaut. Und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, Angle schafft es in seinen Matches immer so, die Zuschauer sind gespannt drauf, aber wie man es so oft hat, sie brauchen irgendwie einen Moment, um reinzukommen. Und die Zuschauer sind irgendwann in den Angle-Matches so drin, dass die wirklich auf ihren Sitzen stehen, dass die ihre Augen nicht mehr von diesem Ring abwenden können, weil es wird immer lauter und der Pin wird immer intensiver mitgezählt und was nicht alles. Also der holt mit seinen Matches die Leute so ab oder so rein in diese Matches, die er abliefert. Das ist unglaublich.
Ja, das ist halt ein ganz großer. Also das ist ein ganz großer Ringpsychologe und Ringgeneral. Der weiß halt zu jedem Moment, was er tun muss, um irgendwie das Publikum anzuheizen. Absolut auch verdient dadurch, dass er halt eben jetzt auch in die Hall of Fame gekommen ist, ne? Und die Fehden gegen Eddie Guerrero, die Kämpfe da, die waren halt auch eben immer was ganz Besonderes. Angle hatte dann in der Folge natürlich auch so etwas kleinere Fehden gehabt, also gegen Eugene zum Beispiel, ganz, ganz furchtbar damals. Ich habe sehr für Angle gejubelt, als er ihn dann endgültig verhauen hat. Dann gibt es auch noch diesen legendären Incident mit Daniel Pewter, Tough Enough-Geschichte. Ja, also Chris, vielleicht willst du das kurz erzählen, für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen.
Dieses Tough Enough Ding, da war Daniel Pugh dabei, der MMA gekämpft hat. Ja, ich kenn mich da auch nicht so ganz aus, ja. Und Engel hat irgendeinen von denen halt vorgeführt und hat gesagt, er will noch ein Opfer haben. Und dann hat sich Daniel Pewter gemeldet und hat ihn in Kimura genommen, wo Engel
Genau.
nicht rausgekommen
Ja, vor allem, das war nicht abgesprochen, ne? Die
Genau.
haben halt dann wirklich, Daniel Pewter hat halt so getan, als ob das ein echter
Ja.
Kampf wäre, in Anführungsstrichen.
Das
Ja,
war nicht abgesprochen. Er
und
hatte ihn im Kimura. Und normalerweise war das wohl schon so ein Zeitpunkt, wo jeder MMA-Fighter abgeklopft hätte, weil er kommt halt aus diesem Ding nicht raus. Und Engel hat sich aber geweigert abzuklopfen, hat stattdessen halt sich hochgestemmt, um ihn einzurollen, um ihn zu pinnen, dass die Schultern auf der Matte sind. Und ein Ringrichter hat dann geistesgegenwärtig sich hingeschmissen und diesen Pin gezählt, obwohl Pewter, muss man auch sagen, ist schon eine Ratte gewesen, dann
ja.
bei zwei noch die Schulter hochgezogen hat. Die Aktion fand Engel wohl auch nicht so lustig.
Nee, ich dann auch da, also, man wundert sich dann nicht, dass Daniel Pewter keine größere Rolle mehr bei WWE gespielt hat,
Ja,
obwohl er Tough Enough ja gewonnen hat, ne?
so kann
Also,
man es sagen, ja.
wenn das schon der Einstieg in die größte Wrestling-Liga der Welt ist, dann ist das vielleicht nicht ganz so ideal, um
Ja,
es mal so zu
und
sagen,
Pula
ne?
meinte ja
Also.
auch irgendwie so, ja, wäre da nichts passiert, er hätte ihm halt den Arm ausgekugelt.
Ja, warum auch
Netter
nicht, ne?
Typ.
Ja, kann man ja machen. Ja, nächste große Fehde natürlich dann gegen Shawn Michaels, haben wir gerade schon gesagt. WrestleMania 21, absolut genialer Kampf. Also Michaels da auch auf der absoluten Höhe seines Könnens, muss man auch sagen, ne? Also 2 Jahre nachdem er wieder zurückgekommen ist, knapp. Unglaublich gutes Match of the Year bei Pro Wrestling Illustrated. Auch das absolut verdient. Also wer das noch nicht gesehen hat, ich glaube, wir können gar nicht genug über diesen Kampf schwärmen, weil der einfach so, so gut war. Und das war auch wieder so ein Ding, wo die, glaube ich, auch gar nicht großartig vorher geprobt hatten. Also das war jetzt nicht was sie großartig abgesprochen haben, sondern die waren einfach so gut, die konnten das einfach so im Ring. So. Warum auch nicht, ne? Und danach gab es dann die ersten Aufeinandertreffen von Angle und John Cena. Wo dann John Cena noch hier gewesen ist. Und wir haben natürlich auch Team Angle, haben wir, glaube ich, ganz vergessen. Kann das
Ja,
sein?
Team Engel haben wir noch gar nicht erwähnt. Shelton Benjamin und Charlie Haas, ne?
Genau. Sollte man auch erwähnt haben, irgendwie, das war noch in Jahren davor, wo Angle dann quasi ein eigenes Stable aufgebaut hat.
2003 müsste es auch gewesen sein. Bei dem Benoit-Match waren die nämlich auch mit
Ja,
dabei, ja.
genau. Ja, also auch ein sehr, sehr starkes Tag-Team, aber halt eben nicht so mega charismatisch, muss man leider sagen. Also sowohl Shelton Benjamin noch mehr als Charlie Haas, aber als Tag-Team, finde ich, haben die immer gut funktioniert, als Einzelwrestler für mich eher weniger. Also wie war das bei euch? Hat Shelton Benjamin und Charlie Haas, haben die bei euch funktioniert? David?
Also ich mochte Shelton Benjamin eigentlich immer gern. Ich fand auch, das ist so ein geborener Intercontinental Champion. Also ich finde halt, die Matches von ihm waren gut. Ich fand auch, dass er die Ausstrahlung eigentlich auch hatte. Also ihn habe ich mir sehr gerne angeschaut, Charlie Haas gar nicht.
Ja, Charlie Haas hat eigentlich auch nie so die Chance gehabt, so als Singles-Wrestler irgendwie zu glänzen. Also. Aber ja, Shelton Benjamin auf jeden Fall noch mehr. Der hat ja auch diverse Male die IC-Title und alles Mögliche gehalten. Also der hat ja auch durchaus seinen Singles-Run
Er
bekommen.
hatte auch diese großartige Storyline, wo seine Mutter dabei war und seine Gegner mit der Handtasche geschlagen hat.
Ja, wenn das kein großer Push ist, dann weiß ich es nicht. Ja, aber naja, also Team Angle darf man da auch nicht vergessen. Also später World's Greatest Tag Team. Auch sehr wichtig, also auch da wieder, ne? Wir sprechen ja immer davon, dass man American Alpha mit Kurt Angle irgendwie zusammentun sollte. Das wäre natürlich eigentlich so eine schöne Kopie von dem, was man halt damals gesehen hat. Hätte ich nichts gegen, aber manchmal braucht es halt eben dann auch so einen etablierten Star, um halt eben ein paar junge Leute aufzubauen. Und hier hat es dann eben ganz gut funktioniert. Nächste große Fehde gegen den Undertaker bei No Way Out 2004, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue.
Nee, No Way Out 2006.
2006, Entschuldigung.
Ja,
Aber sehr
2005
gutes
war ja
Match
das
im Übrigen.
WrestleMania-Match gegen Michaels. No Way Out 2006. Das Match habe ich mir auch vorhin noch angeguckt,
Richtig
vorm
gut.
Podcast. Gott, ist das gut. Also, wenn man ein richtig geiles Wrestling-Match sehen will, muss man sich das schon angucken. Das ist 30 Minuten hin und her. Sie kontern sich gegenseitig aus. Unfassbar intensiv, dieser Brawler-Style vom Taker, da Engel kontert mit seinen Haltegriffen. Dann setzt der Taker noch ach Gott, wie heißt der Griff? Das war kein Kimura
Ach,
hier.
hier meinst du den Hellsgate oder was?
Ja, bevor es der Hellsgate wurde.
Ja, okay, ja, ich.
auf jeden Fall ganz, ganz groß, was die da abliefern, da innerhalb von 30 Minuten. Und was mir aufgefallen ist zum ersten Mal, ich habe das Match schon gewiss mindestens 10 Mal gesehen, im Hintergrund steht so ein typischer Smart Mark mit seinem ROH-Hoodie und hasst den Undertaker. Der ist halt wirklich so total angepisst, so wie der Undertaker irgendeine Aktion bringt oder so, weil das ist ja so der typische WWE-Wrestler. Das siehst du ihm halt schon an, dass es so ein typischer Smart Mark Internet-Troll ist. Und immer wenn Enkel ihm halt nur eine Backpfeife gibt oder so, rastet der halt schon aus. Weil das ist ja ein richtiger Wrestler, weil.
Ja, aber großartiger Kampf. Also da muss man halt eben mal sagen, da hat man auch mal wieder gesehen, was für ein großartiger Worker auch der Undertaker halt eben ist. Man hat das ja immer so ein bisschen vergessen, finde ich, bei ihm. Aber eben mit bestimmten Gegnern, Angle, Michaels und noch diverse andere, da gab es dann eben auch mit dem Undertaker nochmal Magie im Ring, um es mal so zu sagen.
Ich fand, das war
Ja.
eigentlich so der Punkt, wo wieder klar wurde, dass der Undertaker gerade seinen zweiten Frühling hat. Also
Ja,
danach kamen
eben.
ja noch einige Programme, auch die ganzen Matches mit Batista und sowas. Ganz groß.
Ja,
Also,
also.
oder das Programm mit Edge war fantastisch.
Ja, das stimmt absolut. Ne? Aber das war danach, das war ja eigentlich jetzt auch schon das Jahr, wo dann Angle bei WWE dann ausgeschieden ist, wenig später. Also er hat ja dann noch seinen ECW-Run gehabt als Wrestling Machine, wo er dann eben noch mehr in Richtung MMA-Fighter gegangen ist und noch eine Stufe ernster geworden ist. Aber dann, ja. Ende des Jahres, also im August des Jahres, ist er dann eben, hat er WWE verlassen. Aufgrund, weil er halt irgendwie ja seine Krankheiten, seine Verletzungen halt eben nicht richtig auskurieren konnte und ist eben auch nicht wirklich im Guten von WWE gegangen. Also er hat ja dann auch noch im Nachhinein noch diverse Male gegen WWE geschossen, dass man ihm da eben nicht die Zeit gegeben hätte, sich ja, sich zu erholen und nichtsdestotrotz aber war er da 2 Monate später schon bei TNA.
Das Ding ist halt auch das ist, die Wahrheit liegt wohl irgendwo so in der Mitte. ESA sagt, sie wollten ihm nicht Zeit geben zu erholen. Die WWE sagt, sie wollten ihn mal zum Entzug schicken, ne? Weil er halt unfassbar abhängig von den Painkillern war und alles.
Ja.
Und das hat er ja damals wohl auch nicht so ganz eingesehen. Und was macht man, wenn man auf Stoff ist und trotzdem wresteln will? Man geht zu TNA.
Ja, da, wo du ein kleineres Programm fahren kannst, theoretisch, und wo ja auch damals noch das Geld etwas lockerer gesessen hat, um es mal so zu sagen. Aber dieser Wechsel von Angle zu TNA war für TNA natürlich sehr, sehr wichtig. Also, weil du auf einmal wirklich jemanden gehabt hast, der über Jahre, also ja, fast, ich meine, das war 2006 bis 1998, also sprich gut 7, 8 Jahre fast, bei WWE eine große Rolle gespielt und der dann auf einmal, kurz nachdem er bei WWE ausgeschieden ist, dann zu TNA geht. Das hat, also für mich als Fan war das auch damals so, alter Schwede, jetzt muss ich aber WWE in Acht nehmen. Jetzt hat TNA nicht nur einen Christian zum Beispiel, sondern eben auch noch einen Angle, der ja damals auch wirklich noch auf der Hochphase seines Könnens war und daneben auch noch ein Sting und Jarrett und ich weiß nicht, was alles hatte.
Es hat vor allen Dingen aber auch gut funktioniert. Ich fand, Engel hat sehr gut in die TNA gepasst, beziehungsweise auch Entrance war gut, die Storylines, die er hatte, er hat halt der Company sehr, sehr gut getan und ja auch anderen Wrestlern auch mal geholfen. Also er war ja nicht so, dass er ja alles dominiert hat und jeden platt gemacht hat, sondern er hat ja auch geholfen, um mal andere TNA-Wrestler auch mal ein bisschen höher zu heben. Also zum Beispiel gegen AJ Styles hat er gute Matches gehabt, wo er halt auch mal die gezogen hat und verbessert hat. Was mir halt aufgefallen ist, oder wenn ich an die TNA-Zeit denke, ist das Erste, was mir immer einfällt, seine Statur. Weil er hat, während er bei TNA war, extrem an Muskelmasse verloren. Also er wurde viel, viel schlanker und sah ganz anders aus.
Es lag aber auch daran, weil er dann noch teilweise noch gerade gegen Ende seiner TNA-Zeit hatte, dann ja auch versucht, noch mal für die Olympiade irgendwie zu trainieren und musste deswegen abspecken. Das war auch noch das Ding. Aber ich würde sagen, die TNA-Zeit können wir auch ruhig so ein bisschen abkürzen, weil ich habe auch beim Durchlesen, muss ich sagen, da merkt man wieder, dass es TNA ist, weil das so viel hin und her und kreuz und quer war. Also zumindest wenn man sich das einfach nur so durchliest, dass es echt schwierig ist zu folgen. Also ich würde da einfach nur ein paar Matches rausstellen wollen und ein paar Fäden. David, du hast gerade eben schon eine Feder angesprochen mit AJ Styles natürlich. Also gerade die Leute, die heute bei WWE auch groß sind, auch da hat er damals schon echt starke Matches mit abgeliefert, also gegen AJ Styles. Ich liebe noch immer sein Match gegen Samoa Joe damals im Steel Cage. Oh, ja. Weil die einfach so gekonnt MMA und Wrestling miteinander verbunden haben. Das habe ich bis dato in dieser Form auf so einer großen Bühne noch nicht gesehen. Das habe ich absolut geliebt. Andererseits habe ich auch zum Beispiel auch gehasst, dass Angle zwischenzeitlich alle Titel von TNA gehalten hat.
Ja, das war halt TNA. Der ist ein großer Star, wir müssen uns anbiedern.
Ja, aber wir hauen dort, da gibt es doch nicht alle Titel zu einem. Das habe ich nie verstanden.
Ja, aber zum Glück war das ja nicht ewig lang. Aber das war halt wirklich, also, TNA ist halt Banane. Also TNA hat ja auch einfach komische Entscheidungen immer getroffen. Und das war halt, ja, Dixie Carter hat sich halt gedacht, ja komm, machen wir mal, das ist cool. Und Engel ist dann glücklich. Banane.
Ja, die Main-Event-Mafia, sage ich
freundlich ausgedrückt, ja.
Die Main-Event-Mafia hatten wir auch noch. Auch eine ganz, ganz schlimme Zeit mit Booker und Kevin Nash. Und das ist einfach, das war der Moment, wo TNA, wie ich es geliebt habe, echt, da konntest du halt sehen, wie das von Woche zu Woche mehr auseinanderbricht.
Ja, so, und boah, seine Frau war doch auch noch dabei. Karen Angle, jetzt Karen Jarrett. Die war auch ganz schlimm.
Ja, also.
Aber, Entschuldigung, also ist nicht beleidigend gemeint, doch eigentlich schon, aber das ist doch echt hübsch, oder? Also, ohne Scheiß, du hast doch gesehen, das ist ja nicht eine Frau, die halt dich unbedingt stützen wird und Co. Das siehst du ja schon halt an. Das ist ja eher so eine, die sich an jemand dranhängt und dann an den nächsten gegebenenfalls und Co. Und das, du hast bei ihm halt auch gemerkt, gerade halt alles, was da auch vorbeiging, dann halt ein, zwei Jahre später, dass er halt auch immer gesünderer wirkte und aussah und Co. Also zumindest meiner Meinung nach.
Ja, also zumindest von außen könnte man diesen Anschein.
Ja. Ich glaube, das war nicht wirklich, aber. Er wirkte zumindest so. Also ich meine, das ist ja dann auch wiederum die Kunst. Eine Fehde, die ich da auch nochmal rausheben möchte, Desmond Wolfe. Nigel McGuinness hat dann ja auch 2009, glaube ich, dann debütiert, weil kein langer Run, aber die Matches mit Angle waren auf jeden Fall Kämpfe, die man sich auch heutzutage noch ganz, ganz hervorragend anschauen kann.
Ja, auf jeden Fall. Was man auch noch auf jeden Fall nennen muss, es war Bound for Glory 2006 oder 2007, das Titelmatch Angle gegen Sting.
Ja.
Das war auch extrem gut. Das war eigentlich so das letzte wirklich große, richtig geile Match von Sting auf einer halbwegs großen Bühne.
Ja. Ich muss sagen, aber das war dann auch, also je weiter wir quasi bei TNA und bei Impact halt so in die Gegenwart kommen, das ist auch echt schon die Zeit, wo ich dann auch TNA einfach komplett verloren habe. Also da hat dann auch ein Angle nichts mehr dran geändert. Da war ich dann immer schön, habe mich immer darüber gefreut, dass er halt da war, aber das hat halt für mich irgendwann keinen Sinn mehr gemacht, das noch weiter zu verfolgen. Man sollte vielleicht da auch nochmal erwähnen, Angle war auch in Japan aktiv eine Zeit lang, also zwischen 2007 und 2009, ehemaliger IWGP-Champion, hat gegen Brock Lesnar dort unter anderem gefehdet und auch Kämpfe gegen Hiroshi Tanahashi und Giant Bernard alias, wie heißt er, Albert alias Matt Bloom, heutzutage Trainer bei NXT gehabt. Also er hat da durchaus dann auch die Welt bereist und als dann der Titel, als dann sein Vertrag bei TNA ausgelaufen ist, im März 2016, ist er dann eben auch nochmal über die Dörfer getingelt, um es mal so ganz despektierlich zu sagen, also wo er dann wirklich nochmal in die Indies gegangen ist und diverse Dream-Matches bestritten hat, einfach um auch mal, ich weiß gar nicht, ich glaub, wahrscheinlich so eine Mischung aus, er will sich selber nochmal austesten, er will einfach nochmal schauen, was es eben so an Herausforderungen gibt. Also gab es ja dann Matches gegen Zack Sabre Jr. zum Beispiel, gegen Joe Hendry, gegen Cody Rhodes, auch mit einem fantastischen Moonsault von Cody übrigens im Käfig. Also weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da gibt es auch einen Twitter-Meme zu, wo Cody dann wirklich von der Spitze eines Käfigs dann bei einer Indie-Show wohlgemerkt den Moonsault springt. Absoluter Wahnsinn. Ja, und dann hat er dann letztlich auch seine Indie-Tour dann beendet, wie er übrigens Cody Rhodes jetzt auch letztens angekündigt hat, dass es jetzt Zeit wird, dass er wieder sich langsam mal wieder festigt und sich eine Homebase aufbaut. Also er hat auch sein Indie-Jahr so ein bisschen beendet. Mal gucken, wo er dann tatsächlich landen wird am Ende des Tages. Und
ich gehe da mal von Ring of Honor New Japan irgendwie aus.
Ja,
das werden wir. Ja, also nicht von TNA.
Nee, TNA glaube ich nicht, weil er die vielleicht geht nochmal zurück zur WWE, wer weiß.
Ja, nicht so schnell, glaube ich nicht.
Ja. Wir werden sehen. Ja, und dann auf jeden Fall Angle 2017 jetzt in der Aufnahme in die Hall of Fame und jetzt eben General Manager. Wie habt ihr den bis jetzt als GM bei Raw aufgenommen, um mal so ein bisschen ins aktuelle Geschehen zu springen? David, wie hat dir das bis jetzt deine Rolle gefallen?
Ich finde das bislang eigentlich ganz gut. Ich finde halt, ja, er knüpft im Grunde genommen daran an, so wie er damals bei der WWE auch war. Er hat halt Ernsthaftigkeit, er hat auch eine gewisse Autorität, aber er spielt halt auch die Rolle gut, dass er halt erst frisch dabei ist. Dass er halt das auch quasi erwähnt, dass man das halt auch merkt, das gefällt mir. Ich finde halt auch gut, wenn es einfach nur so ein Spruch ist von wegen so, irgendwie habe ich das hier doch alles nicht vermisst oder sonst was, oder was ist denn hier los? Also, dass er halt auch ein bisschen Humor mit reinbringt, dass es halt auch mal chaotisch ist. Ich finde, der macht das gut. Der ist auch generell jemand, der halt Ausstrahlung hat und den du halt auch als GM ja Glaubwürdigkeit unterstreichen kannst halt. Das passt ja. Und ich glaube, er braucht aber noch ein bisschen Zeit, um dann halt richtig loszulegen. Das ist halt jetzt alles sehr schnell, viel auf einmal. Er kam rein, dann der Shake-Up und Co. Gibt ihm ein halbes Jahr, dann ist das richtig gut.
Ja, also mir gefällt die Rolle, die er da aktuell spielt. Also gerade bei der ersten Raw-Show, wo er dann so die ersten Interviews mit den neuen Leuten hat, die er halt noch nicht kennt, also noch nicht kennt in Anführungsstrichen natürlich, das war schon extrem lustig gelöst teilweise auch. Also auch der, ich weiß noch, der Blick, den er da teilweise auch Sami Zayn zugeworfen hat, so, hey, was will der Typ hier eigentlich gerade von mir? Oder auch die Interviews mit Enzo und Big Cass.
Oh, die waren gut.
Genau, das macht er schon gut. Und Chris, wie siehst du ihn da aktuell?
Es ist eine absolute Wohltat. Endlich ist dieser keifende Succubus namens Stephanie weg. Und da ist jemand mit Charisma, den man mag, den man schätzt, den man respektiert, den man so lange nicht gesehen hat, der einem nicht irgendwie in den Hals gestopft wird. Also, oh, das ist wirklich einfach wunderschön, Stephanie nicht zu sehen und stattdessen Kurt Angle, den man so lange nicht gesehen hat, wenn man nicht gerade, ja, sehr, sehr masochistisch ist und TNA verfolgt hat. einfach toll, aber ich gebe David da recht, er steht halt noch am Anfang, es waren jetzt erstmal ein paar lustige Segmente und so, da kann noch einiges kommen, eben weil man ja auch davon ausgeht, dass er nochmal in den Ring steigt, wenn er die Tests absolviert hat, die er angeblich ja noch nicht gemacht hat.
Genau, habe ich gehört, dass die Anfang des Jahres, Anfang nächsten Jahres oder so stattfinden sollen, Ende nächsten Jahres irgendwie so?
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall heißt es ja von WWE, wenn er die besteht, dann soll er auch wieder in den Ring. Aber da kann halt auch was Cooles draus entspringen, dann eben, dass ein Enkel sich mit irgendjemandem fetzt und dann halt mit dem Match hat bei einem großen Event oder so. Wir werden ihn nicht mehr als regulären Wrestler sehen, das wird auch eher so auf einen Teilzeit-Catcher rauslaufen für einen SummerSlam oder für Mania oder so, aber das wird mir auch reichen. Ich will einfach nochmal ein, zwei große Matches mit Angle sehen gegen halt auch wirklich coole Gegner. Also Seth Rollins gegen Angle würde ich zum Beispiel sofort nehmen.
Ja, absolut.
Was ich halt cool finde, ist halt, dass es halt jetzt ein GM ist, wo theoretisch, wenn irgendein Wrestler halt austickt und den Fehler macht, dass er ihn irgendwie, weiß ich, schubst oder schlagen will, dass derjenige sofort in den Clinch gehen könnte. Und darauf warte ich halt irgendwie auf so ein Segment. Und das könnte halt, Angle kann das super verkaufen. Er ist dann glaubwürdig. Muss ja nicht mal sein, dass er direkt ein Match hat, aber so, also ich sehe es halt wie Chris, ich brauche nicht mehr viele Matches von ihm, vielleicht noch ein WrestleMania-Match. Aber ansonsten ist es halt schon jemand, der halt eben nicht nur mit dem Mick angreifen kann oder mit seiner Autorität, sondern er kann halt auch körperlich direkt gegenhalten. Er ist immer noch gleichwertig zu sehen wie die Wrestler. Und ich finde, das ist halt eine Spannung, die man halt unbedingt auch nutzen sollte irgendwann mal.
Du hast mich jetzt gerade so fies angeteased. Ich stelle mir das gerade vor, halt wirklich wieder irgendwie sich mit einem Wrestler streitet und der schubst ihn und Angle verkauft es so, dass er sich so gerade noch zurückhält und das baut sich dann über Wochen auf, bis er dann wirklich mal dann körperlich eingreift und dem eine verpasst. Oh, das wäre schön.
Ja, man wünscht sich das auch so ein bisschen, ich wünsche mir, dass das Angle einfach auch noch diesen Abschluss bekommt und einfach auch nochmal so seine großen Momente bei WWE kriegen wird. Und ich gehe ganz davon aus, dass man damit auch schon plant. Also man wird Angle nicht nur als Onscreen-Persona zurückgeholt haben, der wird auch nochmal seine, wie David gerade gesagt hat, der wird nochmal so seine Special Attraction Matches kriegen. Ich kann mir das halt eben bei WrestleMania oder beim SummerSlam nächstes Jahr, kann ich mir das vorstellen. Jetzt soll er erstmal wieder so ein bisschen Fuß fassen und vielleicht auch da nochmal sich an die neuen Gegebenheiten gewöhnen. Aber es gibt einfach so viele Matches, die mich aktuell reizen würden. Und also ich fange da mal an, einfach mal so mit so ein bisschen rumzuspinnen. Also Angle gegen Styles nochmal. Super geil. Angle gegen Samoa Joe. total interessant. Engel gegen den Cesaro. Also,
oh ja.
Oh, das wäre gut. Bitte Iron Man Match.
Das wäre so schön.
Ja, oder auch ein Engel gegen Nakamura. Also da ist einfach unheimlich viel drin, was da möglich ist. Wer weiß, also vielleicht kriegen wir auch noch mal ein finales Karrierematch mit. Wollt ihr noch mal Engel gegen Lesnar sehen?
Nee, nicht mit diesem.
Aber was finale Karriere angeht, noch anzumerken, ich finde, was du halt. Also, erstmal ist es schön, dass Engel halt zum Ende seiner Karriere nochmal zur WWE kommt, das hat er verdient. Aber zum anderen siehst du es auch, also zumindest wenn du den anschaust, habe ich halt das Gefühl, der freut sich total. Der tut das richtig gut, der geht darin auf. Jedes Mal, wenn er rauskommt, dann in die Crowd guckt, das ist ja nicht gespielt jedes Mal, sondern du siehst im Blick von wegen so, ja, eigentlich gehöre ich hier hin.
Ja. Ja, also man hat diesen Rückkehrcharakter, den hat man da einfach wirklich auch durch den Fernseher gespürt und durch die Kamera. Ich gönne ihm das einfach auch. Also ich meine, wir haben jetzt nicht so groß und breit über seine ganzen Probleme geredet. Also er ist ja wegen Drogen am Steuer, Alkohol am Steuer, er hatte Scheidungsprobleme, häusliche Gewalt, glaube ich, war auch mit dabei und all diese ganzen schlimmen Sachen. Ich hoffe einfach, dass er jetzt da diese ganze schlimme Vergangenheit, die er ja durchaus gehabt hat, also da müssen wir jetzt ja nicht, auch wenn wir da jetzt keinen Fokus drauf gelegt haben, weil ich finde, das muss man nicht so unbedingt, weil wir sind ein Wrestling-Podcast und kein Boulevard-Podcast.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das ist einfach Privatleben. Wenn jemand Privatprobleme hat, muss das nicht irgendwie seine Karriere schmälern oder darauf groß Einfluss haben. Beim Arbeitgeber ist es auch, oder Arbeitnehmer ist es auch nicht so, der irgendwas Tolles erreicht, dass du sagst, ja, der hatte aber hier zwei schwere Scheidungen, die sollten wir besprechen. Nee, muss nicht sein.
Eben, deswegen, nee, also, wen das interessiert, Engel, der findet es ja. Also.
Ja, Engel ist kein Benoit.
Ja.
Nee. Also, es ist, glaube ich, das Wichtigste. Das stimmt ja auch. Er hat halt, das war sein Leben halt.
Ja, und eben. Sollen wir da nochmal, jeder nochmal seine Favorite Matches? Also wir hatten ja, Chris, bei dir ist es tatsächlich das Käfig-Match gegen...
Wahrscheinlich schon, weil es so schön albern ist noch dabei und es ist einfach ein tolles Steel-Cage-Match. aber sonst, ich liebe den No-Way-Out-Kampf gegen den Undertaker, sollte man sich unbedingt anschauen. Und er hatte mal, ich weiß gar nicht, wann war das 2002, 2003 rum, da gab es ein sehr, sehr gutes, sehr langes Triple-Threat-Match mit ihm, Rocky und ich glaube auch dem Undertaker um den Gürtel. Das war auch richtig geil.
Das war bei Vengeance, kann das sein?
Ja, genau, Vengeance war das.
Ja, das war ein krasses Ding. Ich weiß, damals habe ich mir die DVD von Vengeance gekauft, nur wegen diesem Kampf, weil ich den Kampf so gut fand.
Oh, das war wirklich großartig. Und eigentlich alles, was er mit Styles bei TNA gemacht hat, was ich so mitgekriegt habe.
Ja.
Es ist schwer, sich zu entscheiden, weil Engel einfach so gute Matches gemacht hat. Und das Match gegen Shawn Michaels muss man natürlich nennen, weil es halt 5-Star-Performance ist.
Genau, also da gab es einige. Also wie war es bei dir, David? Favorite Match von Kurt Angle?
Ja, mit Abstand halt gegen Shawn Michaels. Wie Chris halt sagt, ich weiß, du hast das, Olaf, aber das ist echt 5-Star. Wenn du halt ein Beispiel haben willst für ein 5-Star-Match, das ist es. Und das ist einfach ein perfektes Wrestling-Match. Und genauso fand ich halt auch grandios halt 2003 gegen Benoit. Mhm. Muss man halt eigentlich gesehen haben, wenn man kein Problem damit hat. Und ich finde halt, er hat wirklich sehr, sehr viele sehr, sehr gute Matches gehabt. Das ist also bei ihm zu sagen, okay, sag mal eben kurz eine Handvoll der Besten, da hängst du aber, hast plötzlich einen Pool von 40 Matches vor dir liegen.
Plötzlich sehr viele Finger an der Hand.
Ja, eben. Und was ich halt auch noch cool finde, weil es halt anders ist und zu meinen Favoriten gehört, einfach gegen Shane beim King of the Ring 2001.
Oh ja.
Weil das war einfach so übelst hart und das war ja, intensiv und anders und das zeigt eigentlich auch diese Variabilität, wie anders Engel in jedem Match halt herangehen kann und genau wusste, wie muss ich was machen, damit das funktioniert.
Ja, absolut. Also das sind alles super Matches. Also ich pick da nochmal so ein paar aus der TNA-Vergangenheit raus. Also ich liebe halt dieses Steel Cage Match gegen Joe, weil es damals für mich komplett neu war und mich einfach weggeblasen hat. Ich konnte mir vorher nichts von diesem Kampf vorstellen, unter diesem Kampf vorstellen. Und dann haben die da einfach was rausgehauen, was für mich komplett neu und frisch und unverbraucht war und auf eine Art und Weise umgesetzt, wie ich es zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen habe. Also das würde ich da durchaus mal empfehlen. Ansonsten gegen Benoit auf jeden Fall beim Royal Rumble 2003 gehört er bei mir auch mit dazu. Vengeance auch. Und ich weiß auch, dass mich der Streetfight gegen Shane McMahon bei King of the Ring 2001, ich kann mich da noch dran erinnern, als wir das gesehen haben, also wenn der der andere David das hier hört, ich weiß noch, das haben wir zusammen in meinem alten Zimmer damals noch zu Hause gesehen. Und dann kam nämlich die Freundin vom David rein und da haben wir dann gesagt so, oh nee, geh mal besser raus hier, da fliegen sie gerade durch Glas und solche Sachen. Das ist nicht das, was du dir mit uns zusammen angucken wolltest. Da haben wir dann ganz schnell den Kampf unterbrochen irgendwie. Nein, aber das gehört auf jeden Fall auch dazu. Aber Engel, wie gesagt, absolut großartiger Athlet und ich würde mir wünschen, dass er halt dann im nächsten Jahr nochmal einige Matches, also ein oder zwei Matches bestreitet und nochmal seine Momente bekommt, weil der hat noch ein, zwei Matches in sich, um da nochmal was rauszuholen. Wie gesagt, gegen Styles oder so oder gegen, da gibt es so vieles, was einen echt freuen könnte.
Gegen Cesaro, jetzt hast du mich so angefixt.
Ich wollte gerade sagen, gegen Cesaro wäre so übel, ey. Vor allem, ich sag's mal so, bei Kurt Angle muss man halt noch beachten, dass er halt vom Charakter her auch ein Kandidat ist, der halt auch einfach sagt, okay, ich bringe jemanden over. Also der ist halt nicht einer, der halt immer nur an sich dachte, sondern er war sich halt nicht zu schade, auch anderen zu helfen. Ja. Und bei ihm kann ich mir echt vorstellen, dass wenn er halt länger bei der WWE dabei ist und einfach merkt, was Cesaro drauf hat, vielleicht mal redet, vielleicht kriegt der wirklich diese Chance, hey, ich möchte mal mit diesem Jungen mal ein Programm haben. Und mal ganz ehrlich, ein Match wäre grandios und ich glaube auch, das wäre halt auch einfach eine Fehde, wo du dann halt mit einer Legende bist, das könnte Cesaro wirklich diesen Schub bringen, von wegen, okay, jetzt komm, jetzt kannst du ein Star sein, nutz es.
Ja, das kann ich mir halt auch vorstellen. Vor allem, wie gesagt, Engel ist auch jemand, der die Leute extrem gut aussehen lassen kann. Und ich denke, die Stile von Cesaro und Engel, die würden einfach super gut klicken. Also sowohl von Engels Ringe-Hintergrund als auch Cesaro mit seiner enormen Kraft und die Aktion und auch diese Ring-Raffinesse, die er mitbringt, das kann schon richtig fein werden. Aber ich glaube halt,
ich kann mir gar nicht genug Taschentücher beiseite legen für so ein Match.
ich habe halt ein bisschen Zweifel, ob WWE das bookt bei einem großen Event mit genug Zeit. Das ist halt so
ich habe halt nicht gesagt, dass das WrestleMania-Match wäre, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass so Engel vielleicht halt schon mal sagt, so, okay, lass mal ein kleines Programm oder mal irgendwie irgendwas mal machen.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, liebe Freunde, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute oder habt ihr noch irgendwas? David, du bist sonst immer der Mann für die letzte Frage, wenn ich meine Abmoderation mache, deswegen frage ich dich jetzt direkt, hast du noch irgendwas, was du noch sagen wolltest?
Natürlich, letzte Frage an die Hörer, die bis hierhin durchgehalten haben. Gegen wen würdet ihr gerne noch ein Match sehen von Kurt Angle?
Ja, gute Frage. Schreibe ich auch nochmal unter den, gerade bei YouTube nochmal unter das YouTube-Video und stelle es auch dann nochmal bei Facebook. Chris, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? You suck oder so?
Nee, jetzt hättest du sagen müssen, it's true, it's damn true.
Das sage ich dir halt privat schon so oft. Ach so, von daher.
Das sagen wir alle eigentlich die ganze Zeit zu Olaf.
Das ist jetzt sehr zweideutig. Jetzt sind wir doch in explicit gerutscht mit dem Podcast.
Oh Gott, wie kann man das denn so rum verstehen? Ach, du Scheiße. Wir müssen Feierabend machen.
Ich glaube auch, wir machen Schluss an dieser Stelle. Ja. Wir hören uns nächste Woche schon wieder. Da machen wir noch eine kleine Preview zu WWE Payback, dem nächsten Event. Das wird ein relativ kurzer Podcast werden, hoffe ich mal. Ich sag's jetzt mal, der wird nicht an die 2 Stunden kratzen. Aber ihr wisst ja, wir verquatschen uns ja dann trotzdem meistens ganz gern. Aber den gibt's dann auf jeden Fall noch Mittwoch oder Donnerstag. Aber ansonsten gibt's dann zum Wochenende den nächsten Podcast mit David und Kai und meiner Wenigkeit. Da geht's dann um Liebe, Lust und Leidenschaft im Wrestling-Business, sprich
eine Runde. Nein, das musst du anders verkaufen. Sag einfach nur, da geht es dann um Sex. Ja, so, dann haben wir nächstes Mal 10.000 Hörer.
Ja, genau. Also Kai hat es kommentiert, er will bei Fiki Fiki dabei sein, um es mal so zu sagen.
Ach du Scheiße.
Ja, ich, das war nur ein Zitat. Also ich bin da komplett unschuldig und würde aber trotzdem sagen, ich verabschiede mich dann bis zum Payback-Preview und bis zur nächsten Woche. Mach's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.